Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Wir gehen in die Schule. Auch an diesem Samstag, es lohnt sich, denn wir reden über etwas, was jeden von uns betroffen hat und vielleicht auch immer noch betrifft, nämlich die Noten in der Schule. Also bewertet zu werden mit Zahlen, mit Zensuren oder Punkten, das dann in höheren Klassen. Aber sind das überhaupt die richtigen Kriterien? Braucht es vielleicht andere Bewertungen als eher, ich sag mal, grobe Zahlen? Was ist besser für die Schülerinnen und Schüler? Was ist vielleicht auch besser für die Lehrerinnen und Lehrer? Und was ist gut für die berufliche Zukunft? Nun sagen ja viele, es braucht Zensuren für die Vergleichbarkeit oder Noten, damit die Schüler wissen, wo sie stehen, bevor sie sich auf den Arbeitsmarkt bewegen. Ja. Noten mögen vielleicht nicht perfekt sein, aber sind keine Noten wirklich besser, gerechter und genauer? Das wollen wir von Ihnen wissen, mit Ihren ganz eigenen Erfahrungen als Eltern, als Lehrer und natürlich bitte auch als Schülerinnen und Schüler. Ruft uns an, erzählt uns von euren Notenerfahrungen an eurer Schule. 0800 2254 2254. Ich sag die Nummer später auch nochmal, aber ich sag's jetzt. Nochmal ein drittes Mal für alle Fälle. 0800 2254 2254 oder die gute alte E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schulnoten abschaffen, ja oder nein? Und was sind, liebe Schülerinnen und Schüler, eure ganz persönlichen Erfahrungen? Erzählt uns bitte davon. Und wir haben natürlich zwei Expertinnen hier bei uns, zwei Lehrer, die jetzt nicht mehr aktiv als Lehrer sind, aber zumindest diese Erfahrung gemacht haben. Zum einen die Erziehungswissenschaftlerin und Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, nämlich Susanne Lind-Klitzing, mit der wir über Internetleitung verbunden sind. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Jemand, der sagt, Noten sind ein sehr hilfreiches pädagogisches Instrument, also daran festhalten möchte. Und jemand, der sehr kritisch da mit umgeht und selber auch schon als Lehrer Erfahrungen gemacht hat und jetzt verantwortlich ist für insgesamt 36 Schulen in Berlin und in Brandenburg, nämlich der Lehrer. Ehemalige kann man nicht sagen, man ist ja immer eigentlich ein bisschen Lehrer, ne? Herr Nölte, Björn Nölte. Und Schulreferent der Evangelischen Schulstiftung, das sind evangelische Schulen in Berlin und Brandenburg, wie gesagt, 36 insgesamt an der Zahl. Schönen guten Morgen, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Was sagt, Frau Lind-Klitzing, eine Note wirklich über einen Schüler, eine Schülerin aus?
Eine Note gibt eine Bewertung über einen bestimmten Zeitraum, über eine bestimmte Leistung, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Note, die eben innerhalb eines Halbjahres beispielsweise bei einer Klausur oder bei der Bewertung eines Lernportfolios vergeben wird. Und grundsätzlich, was sagen Noten im positiven Sinne, wenn man sie als etwas Nützliches oder Einordnendes und auch Anspornendes verstehen wollte? Unter dem Aspekt der Nützlichkeit muss man zunächst sagen, was passiert eigentlich bei einem Umzug, wenn Schülerinnen und Schüler von einem Bundesland ins andere wechseln, von einer Stadt in die andere, von einer Schule in die andere. Das Referenzsystem, die Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6, das wird verstanden und gibt Sicherheit. Und in Bezug auf den Schulabschluss und auch einen möglichen Übergang in die Universität ist das nicht abhängig von einem einzelnen Test, den man an einem bestimmten Tag macht, sondern man kann eben tatsächlich zurückgreifen auf eine Note, die lange Zeit Leistungen über 2 Jahre in der gymnasialen Oberstufe gemessen hat, plus eben auch dann die Abiturprüfung im Abiturprüfungsblock, also sowohl Langfristleistungen als auch Kurzzeitmessungen in Prüfungen erfasst und damit ein gutes Prognoseinstrument ist, wie erfolgreich man möglicherweise das Studium besteht.
Also eine Note, ich fasse zusammen, in einem zeitlich beschränkten Rahmen sagt etwas aus über die Leistung dieser Schülerin, dieses Schülers in diesem Moment zu diesem ganz konkreten Thema und Fach und vor allem die Vergleichbarkeit, die haben Sie erwähnt, dass man einfach weiß, aha, dieserjenige hat eine 2 oder einen Durchschnitt von 1,3 und das kann man dann vergleichen auch mit anderen Schülerinnen und Schülern und auch später für den Arbeitsmarkt hat das eine gewisse Relevanz. Nun frage ich mal Björn Nölte, wie ist es bei Ihnen? Was sagt denn für Sie? Sie sind lange Lehrer gewesen, Sie sind jetzt schulisch verantwortlich für insgesamt 36 Schulen, über 10.000 Schüler und Schülerinnen. Sie kennen vermutlich nicht jede einzelne, aber was sagt eine Note über einen Schüler, eine Schülerin aus?
Herzlich wenig. Also ich bin froh, dass wir 2 Stunden Zeit haben. Das Problem ist, dass die Funktionen, die Frau Lindt-Klitzing jetzt ansprach, ja sämtlichst von Noten nicht erfüllt werden. Also Noten sind nicht in der Lage, wirklich Auskunft zu geben für die Kompetenzfähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Sie sind weder objektiv noch valide noch reliabel. Es gibt seit 30 Jahren Studien, die das belegen. Es ist extrem abhängig von bestimmten äußeren Faktoren, wie es dann zu Noten kommt. Das heißt nicht, dass man nicht Leistungsmessungen durchführen sollte. Also das, was Frau Lindt-Klitzing richtig ansprach, langfristige Leistung, kurzfristige Leistung, müssten unbedingt zu Diagnosezwecken natürlich gemessen werden. Aber um Himmels Willen eigentlich nicht in eine Note überführt, weil die Aussagefähigkeit von Noten ist sehr beschränkt und gleichzeitig tun wir ja so, und das ist die Schwierigkeit, als ob Noten objektiv seien und in der Lage wären, wirklich Studienzugänge und auch Prognose von Studienerfolgen wirklich auszusagen. Und das ist nicht der Fall. Die zweite Funktion, die angesprochen wurde, nämlich der Zugang zum Arbeitsmarkt und der Zugang zu Studienmöglichkeiten, auch diese Funktion erfüllen Noten nicht. Und es ist glücklicherweise so, dass immer mehr Institutionen und Einrichtungen darauf kommen, dass es andere Wege gibt, tatsächlich Auskunft zu erhalten. Da können wir vielleicht nachher noch darüber sprechen, dass es Möglichkeiten gibt, auch mit Erfolg Abbrecherquoten zu verhindern, indem man eben nicht auf die Note guckt, sondern auf andere Wege.
Auf andere Bewertungskriterien? Welche wären das?
Ja, das Thema ist so groß, weil es nicht darum geht, einfach Noten abzuschaffen und durch Sternchen oder durch Berichte zu ersetzen. Das Entscheidende ist, dass man gleichzeitig...
Also schriftliche Berichte, wo man eben konkret beschreibt.
Also das Schwierige
ist... Die Leistung
ist,
des Schülers.
Genau, man muss die Lernkultur verändern. Und es gibt Wege, sowohl von den aufnehmenden Institutionen als auch von schulischer Seite, Mittel zu beschreiben, wo Kompetenzen besser abgebildet werden. Wenn Sie möchten, kann ich ein Beispiel nennen. Es gibt in Frankreich eine sehr erfolgreiche Hochschule, die École 42. Die arbeitet komplett bei der Aufnahme ohne Noten, sondern führt eine 3-wöchige Piscine durch, das nennen sie also Schwimmbad. Das ist eine Zeit, wo geguckt wird, gemeinsam passen diese Studierenden zu unserer Hochschule. Was bringen die schon in ihrem Portfolio mit? Die Noten interessieren die Franzosen da gar nicht, sondern die gucken, was haben die schon in GitHub programmiert, was bringen die mit und wie zeigen sie Teamfähigkeit und Engagement.
Die werden da sozusagen metaphorisch in einen Pool geschmissen.
Ja, genau.
Und bewegen sich dann und schwimmen dann los.
Ja, und das heißt auch, dass sie auch von sich aus gucken, wie schwimme ich denn hier? Wer ist hier noch im Schwimmbad? Mit wem lerne ich? Wer steht mir zur Seite? Ich kann auch für mich dann entscheiden, passe ich zu dieser Hochschule? Und diese Aufnahmemöglichkeit, die gibt es auch in Deutschland inzwischen, in Potsdam am HPI, an der School of Design Thinking. Und die führt dazu, dass die Abbrecherquoten erheblich geringer sind und dass man viel besser gucken kann, ob man zueinander passt.
Also sind Noten vielleicht dann doch nicht mehr so up-to-date, Frau Lindt-Klitzing, wenn man das so hört? Also ich glaube, jeder wünscht sich natürlich, ich glaube generell auch im Leben, auch jenseits der Schule, dass man vielfältig bewertet wird, dass man nicht nach, sagen wir mal, ganz engen, festgeführten Kriterien bewertet wird, sondern dass die Vielfalt und die Komplexität einer Persönlichkeit auch gesehen wird.
Ja, auf jeden Fall spielt in der Schule eine Rolle, dass eben die Persönlichkeit des Schülers, der Schülerin eben vor einem steht und man ein entsprechendes Feedback gibt. Schule hat ja sowohl individuelle Aufgaben als eben auch gesellschaftliche Aufgaben. Und zu den gesellschaftlichen Aufgaben gehört, dass Schülerinnen und Schüler entsprechend qualifiziert werden, aber eben auch eine entsprechende Bewertung erfahren. Die Diskussion lebt ja von Pro und Contra, deswegen haben Sie ja Herrn Nölte und mich eingeladen. Deswegen würde ich auf eine Sache auf jeden Fall gleich noch einmal Bezug nehmen. Also zunächst einmal, ich trete für eine fehlerbewusste und reflektierte Notengebung ein. Noten sind kein Allheilmittel, das sind andere Formen der Bewertung, aber auch nicht. Und was eben eine Rolle spielt, so wie Herr Nolte eben schon sagte, ist ja tatsächlich, wie beispielsweise prognosesicher ist eben die Abiturnote in Bezug auf den Studienverlauf. Und da muss ich eben insofern widersprechen, wir haben seit mehr als 30 Jahren entsprechende Studien, die tatsächlich sagen, dass die Prognosewahrscheinlichkeit der Abiturnote, die eben tatsächlich ja einen langen Zeitraum und einen kurzen Prüfungszeitraum umfasst die höchste Prognosewahrscheinlichkeit eben für den erfolgreichen oder eben auch nicht erfolgreichen Studienverlauf hat. Einfach deshalb, weil im Studium ja Ähnliches gemacht werden muss wie auch bei der Abiturnote. Man muss über einen längeren Zeitraum bestimmte Leistungen erbringen und dann eben über einen kurzen Zeitraum in Prüfungen auch nochmal. Und von daher haben wir hier eine bestimmte Entsprechung und daraus resultiert eben auch die hohe Prognosewahrscheinlichkeit, also Vorhersagekraft in Bezug auf erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Ablauf eines Studiums.
Das wollte ich nämlich gerade wissen, was Sie mit Prognosewahrscheinlichkeit meinen. Also ich glaube, es gibt natürlich...
Wie wahrscheinlich ist das, dass jemand ein Studium eben relativ erfolgreich oder eben auch nicht abschließt?
Ja, oder inwieweit er überhaupt einen Studienplatz bekommt, weil wir wissen ja, es gibt NC-Fächer, Medizin zum Beispiel, Jura, auch andere Fächer, die einen bestimmten Durchschnitt brauchen und wo vielleicht viele junge Menschen dann erst einmal scheitern, ein paar Runden drehen müssen oder vielleicht auch große Talente ausgesiebt werden, die halt nur, weil ihr Notendurchschnitt vielleicht 0,1 oder 0,2 Punkte unter dem ist, was erwartet wird, dieses Studium nicht aufnehmen. Das wäre doch schade eigentlich, oder?
Also das ist eine hochinteressante Frage, zu der das Bundesverfassungsgericht sich ja geäußert hat, insbesondere auf den Studienzugang zum Fach Medizin. Und dieses Urteil lautet so, dass der NC sozusagen angewendet wird, beziehungsweise die Zulassung zum Medizinstudium dahingehend erfolgt, dass 30% Abiturbestenquote, 60% eine Mischung aus Abiturnote und ein oder zwei weiteren Faktoren herangezogen werden und zu 10% eben auch eine sogenannte Talentquote zählt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich einen Komplex von verschiedenen Zugangsfaktoren abgebildet, die beim Hochschulzugang berücksichtigt werden sollten, und zwar nicht unter Ausschluss der Abiturnote und der Abiturbestenquote, sondern unter Integration eben der Abiturbestenquote und Abiturnote plus eben einigen weiteren Faktoren, wie beispielsweise auch Tests.
Und aus Frankfurt am Main ruft an Sabine Frieben. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Wie ist bei Ihnen?
Das ist für mich eine sehr, sehr spannende Sendung tatsächlich, weil das mein ganzes Leben eigentlich beeinflusst hat. Die Schulnoten.
Und zwar wie?
Sagen.
Wie hat es Ihr Leben beeinflusst?
Insofern, dass ich eigentlich so mein ganzes Leben immer in Schulsystemen war, die für mich nicht geeignet waren, da ich eine Kreative bin, also in einem kreativen Beruf jetzt am Ende gelandet bin.
Was machen Sie?
In einem kreativen Beruf, also als Künstlerin, Grafikdesignerin. Mhm. Und das wird halt, wenn man in die Schule kommt, eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen. Ne? Man ist ein ganz anderer Typ von Kind. Man schaut aus dem Fenster, ist leicht ablenkbar. Das wird irgendwie gar nicht gesehen. Man ist natürlich entsprechend frustriert, fühlt sich irgendwie immer so am falschen Ort so ein bisschen und eigentlich auch nicht gefördert. Ne? Ich bin natürlich jetzt 59, also sprich, das war natürlich in den 70er Jahren. Aber trotzdem, also bis ich mein Abitur hatte, das dauerte eine Weile. Ne?
Darf ich nach Ihrem Abiturdurchschnitt fragen in dem Fall?
Am Ende des Tages waren das, glaube ich, 3,6.
Und das war natürlich, das schloss natürlich auch bestimmte NC-Fächer vermutlich dann automatisch aus, ne?
Das ist richtig, aber das Verrückte ist eigentlich auch, dass ich eigentlich damals zweimal sitzen geblieben bin, einfach weil die Lehrer auch so gar nicht mit mir umgehen konnten, nicht so abholen konnten mit meiner Leistung. Und die habe ich erst gebracht, als ich das dann eigentlich auch für mich verstanden habe, dass es sehr relevant ist, auch für mein Studium. Denn selbst wenn man Grafikdesign studieren möchte, muss man natürlich auch Abiturnoten vorlegen, was ich natürlich etwas seltsam finde. Das hat natürlich relativ wenig mit der Qualifikation zu tun. Aber das war sehr schmerzhaft und ich finde gerade, der künstlerische Bereich ist eigentlich gar nicht richtig abgedeckt. Also, dass die Menschen erkannt werden, entsprechend gefördert werden. Man wird in seinem Wesen sehr, ich sag mal, frustriert. Ne? Man denkt halt, man passt da gar nicht rein, man ist so anders. Und das finde ich so ein bisschen, insofern würde ich sagen, ja, keine Noten, sondern Qualifizierung der Vergleichbarkeit oder auch einfach breiter aufgefächert, dass alles einen Wert hat. Ne? Also nicht nur, dass man in Mathematik gut ist, sondern dass man eben auch in den künstlerischen Fächern performt, die sowieso viel, viel zu kurz kommen und die so relevant sind. Und gerade Kreativität, die brauchen wir eigentlich in unserer Entwicklung in allen Bereichen.
Björn Hölte, ich frage Sie mal, als jemand, der dafür 36 Schulen in Berlin und Brandenburg zuständig ist, für evangelische Schulen, wie gehen Sie mit Schülerinnen und Schülern um, die eben wirklich stark im kreativen Bereich sind und eben in diesem mathematisch-praktisch-naturwissenschaftlichen vielleicht nicht so stark sind und eben trotzdem ja, ihre Kreativität auch bewahren wollen und eben vielleicht besondere Schwierigkeiten haben mit diesem strengen Notensystem.
Also unsere Schulen sind extrem divers und unterschiedlich und wir freuen uns, dass da eine sehr unterschiedliche Schulkultur auch gelebt wird. Insofern könnte ich aus meiner Perspektive eher allgemein Frau Frieben antworten. Vielen Dank für Ihren Anruf. Die Gefahr besteht, wenn man Ihnen zuhört, dass man vielleicht denkt, naja, wir lassen jetzt einfach mal im künstlerischen Bereich die Noten weg. Reicht ja, wenn wir Mathe, Englisch und Deutsch bewerten, dann sind wir auch bei den Übergängen sicher und können Mathe vielleicht auch sogar Studienzugänge regeln. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, weil Noten überall dort, wo sie auftreten, die Aufmerksamkeit extrem bündeln. Ja, wir wissen, dass bei dem, was Lehrern am meisten Stress bereitet, den Korrekturen oder den Kommentaren unter den Klausuren, die Schülerinnen eigentlich sich nur die Note angucken und sich nicht mehr für diesen umständlichen Kommentar interessieren, wo wir Herzblut reinstecken. Also die Schwierigkeit ist, da wo Noten da sind, bündeln sie die Aufmerksamkeit. Und wenn man, wenn ich das noch kurz sagen darf, wenn man wirklich wissen möchte, was Noten, wie Noten funktionieren oder nicht funktionieren, muss man die wahren Expertinnen fragen. Und das sind SchülerInnen, die beide Möglichkeiten kennengelernt haben. Die Schüler, weil sie meine Schulen ansprach, an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, haben die Möglichkeit, bis zur Klasse 9-2 ohne Noten zu lernen. Und das heißt nicht, dass sie weniger Leistung bringen, sondern sie bringen...
Es gibt auch andere Schulen, ne, die das
gibt noch
die
ganz
das
andere. Ja, gibt sehr
es
viele.
Ist möglich in Berlin, dass bis... Ne, bis
ja, das Klasse. Hängt mit der Schulform Gemeinschaftsschule zusammen, ja. Weil der Übergang dann anders geregelt werden kann. Das gibt es in allen Bundesländern. Und diese Schülerinnen, die dann plötzlich ab der Oberstufe mit dem Notensystem konfrontiert werden, die sagen, unser Lernen stoppt an der Stelle, wo wir die Noten bekommen. Wir haben vorher viel teamorientierter, viel engagierter, viel tiefgründiger gelernt. In dem Moment, wo wir Noten bekommen, lernen wir nur noch für die Note und halten an, wenn wir die Note bekommen. Und das ist fatal. Das ist ein bisschen wie dieses Bild mit den Delfinen. Ich will das noch ganz kurz erzählen. Ich war in Neuseeland und bin mit wilden Delfinen geschwommen und habe gesehen, wie die aus dem Wasser springen und was die für Kunststücke aufführen. Und ich habe die gleichen Delfine dann im Delfinarium an Land gesehen, wo sie gefangen gehalten werden, auch springen, aber dafür immer einen Fisch bekommen. Und die springen dann nur noch so hoch, um gerade diesen Fisch zu bekommen. Und genauso ist es mit Noten.
Ja, genau, da fehlt dann die Motivation.
Genau, Frau Lenk-Klitzing, ich würde Sie gerne...
Ja. Wird man verloren auf der langen Strecke und ja. Das war wirklich ein Glück, dass ich das dann überhaupt geschafft habe, um dann eigentlich meinen Traum zu leben. Ne? Und da waren ja dann auch die Noten tatsächlich für mich relevant und im Studium habe ich mich über die Noten sehr gefreut.
Frau Lenk-Klitzing, also kreative Arbeit, überhaupt Kreativität zu bewerten, zum Beispiel im Kunstunterricht oder auch im Musikunterricht, inwieweit ist das möglich mit Noten?
Ja, also ich finde, dass Frau Frieben zwei wichtige Punkte anspricht, nämlich tatsächlich die Bedeutsamkeit der ästhetischen Bildung, also gerade der Fächer eben Musik und Kunst, von denen man sagen muss, durch die Oberstufenreform 1972 ist es ja tatsächlich auch möglich, Musik oder Kunst als einen entsprechenden Leistungskurs zu wählen, das heißt mit einer hohen Anzahl von Stunden, um eben auch in einer längeren Zeitspanne sich tatsächlich intensiv sowohl dem eigenen Produzieren als eben auch dem dessen, was bisher war, widmen zu können. Den zweiten Punkt, den Frau Frieben, wie gesagt, richtig gelandet hat, ist der Aspekt der Förderung. Der hat aus meiner Sicht aber nichts mit Notengebung zu tun, weil gute oder schlechte Förderung kann mit oder ohne Notengebung passieren. Das hat ja im Wesentlichen was damit zu tun, wie werden die Schulen ausgerüstet, um Schülerinnen und Schüler individuell wahrzunehmen und sie eben auch entsprechend zu fördern. Wie viele Stunden gibt es im Ergänzungspool, eben um entsprechende Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften aufrechterhalten zu können. Und da muss man einfach ganz nüchtern sagen, dass dies im Laufe der Jahre immer mehr zurückgefahren wurde und wir uns hier eine große Stärkung wünschen, um tatsächlich eben auch Schülerinnen und Schüler entsprechend fördern zu können. Und der letzte Punkt ist, und auch das hat was eben tatsächlich ja mit der Abiturzulassung beziehungsweise mit der Studienzulassung zu tun, so wie man im Rahmen des Leistungskurs beziehungsweise des Systems auch Fächer auf erhöhtem Niveau wählen kann auf der Oberstufe, wozu eben auch Kunst und Musik gehören. So ist eben insgesamt die Aufgabe der Schule hier im Prinzip des Abiturs, dass tatsächlich eine breite Allgemeinbildung gesichert wird, also tatsächlich eben auch die Aufnahme eines Studiums in allen Fächern gewährleistet wird, sodass da tatsächlich eben auch eine Verpflichtung für viele verschiedene Fächer besteht, aber eben explizit der künstlerische Bereich eben auch gewählt werden kann.
Sabine Frieben in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, sehr gerne.
Und ich höre, Sie sind sehr glücklich in Ihrem Beruf geworden.
Ja, absolut. Ja. Ein Träumchen heute.
Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind Sie dort und können auch mit einem Lachen auch vielleicht auf Ihre Schulzeit zurückschauen.
Absolut, ja. Sehr reflektiert. Dankeschön.
Dankeschön und viele Grüße. Viele Grüße nach Frankfurt am Main. Dankeschön für den Anruf. Und da hat uns Thilo Kops geschrieben aus Kiel, 35 Jahre alt. Er hat das Abitur 2008 in Niedersachsen gemacht, hat dann die Ausbildung zum Illustrationsdesigner gemacht und schreibt hier, ist nicht die Vergabe von Schulnoten, zumindest in den höheren Klassen, eine behutsame Vorbereitung auf den späteren Wettbewerb in unserer Leistungsgesellschaft? Björn Nölte, das würde ich mal an Sie weitergeben, die Frage.
Sehr gern, das höre ich oft. Also man muss sich auch mal jetzt den harten Realitäten stellen, man muss sich vorbereiten auf die Berufswelt. Ich glaube, es gibt genug...
Kein Ponyhof da draußen.
Kein Ponyhof und so weiter. Ich glaube, es gibt genug andere Möglichkeiten. Also wenn wir uns jetzt mal ganz ohne Scherz vor Augen führen, dass bei den Jugendlichen, also bei den 6- bis 17-Jährigen, bis zu 10% an Depressionen leiden und dass ein Großteil von psychischen Problemen aus dem Komplex Schulnoten herrühren, müssen wir, glaube ich, da den Druck nicht noch weiter erhöhen, sondern eher vermindern. Es gibt sinnvollere Wege, Leistung unter Beweis zu stellen, auch zu dokumentieren. Noten sind nicht aussagekräftig und der Druck, der später entsteht, da haben die Jugendlichen, glaube ich, schon genug. Da gibt es nicht die Notwendigkeit, das künstlich auch noch über Noten zu produzieren.
Und er fragt ja auch, ist es dann nicht so, dass Noten in der Schule, sei es nun für mündliche Leistungsnachweise, schriftliche Arbeiten oder eine Abschlussprüfung, nicht auch eine enorme Motivation darstellen? Man möchte eine bestimmte Note erreichen und deswegen kniet man sich rein.
Ja, aber es ist ja eine sehr falsche Motivation, weil sie dann nur darauf guckt, wie kriege ich die Note und nicht, bin ich an der Sache interessiert. Und man muss auch immer wissen, dass diejenigen, die sagen, naja, gute Noten motivieren, das ist auf dem Rücken derjenigen, die die schlechten Noten bekommen. Es gibt nur gute Noten, wenn es auch schlechte gibt. Das heißt, es gibt immer diesen Vergleich, für den wir eigentlich keine Notwendigkeit haben. Und von daher glaube ich nicht, dass die Motivation über Noten sinnvoll ist, denn sie führt weg von der Motivation am eigentlichen Lernen.
Dann schreibt uns Fabian John, 20 Jahre alt, der hat vor 2 Jahren Abitur gemacht. Er findet, dass Noten in der Schule sehr wichtig sind, um festzustellen, wie gut die Schüler die zu lernenden Inhalte verinnerlicht haben. Schreibt aber auch, dennoch sollte in einigen Punkten etwas in der Notengebung geändert werden. Da es, er schreibt ja meiner Meinung nach, in bestimmten Bereichen zu viel Spielraum gibt. Zum Beispiel schreiben einige Lehrer in der 10. Klasse Kurzarbeiten, während andere nur 4 große Klausuren ansetzen. Und das führt dann dazu, dass manche Schüler in Fächern besondere oder bessere Noten erhalten, als es ihrem tatsächlichen Wissen entspricht. Also es ist ja auch immer ein bisschen in der Entscheidung der Lehrerinnen und Lehrer, wie sie bewerten, wie sie Klausuren ansetzen, wie sie auch tatsächlich zu diesen Zensuren oder eben auch Punkten kommen. Also Susanne Lind-Klitzing, die Flagge vielleicht auch an Sie. Also auch für Lehrerinnen und Lehrer sind ja Noten eine Herausforderung. Wie kann man sicherstellen, dass diese Noten wirklich immer gerecht und also auch wirklich dem Schüler und der Schülerin entsprechend angewendet werden?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Vielleicht nochmal zunächst. Es ging ja eher auch darum, wie wir eigentlich mit Leistungsdruck umgehen sollen und ob man deshalb Noten sozusagen aus der Schule entfernt oder sie belässt und möglicherweise auch noch mit weiteren zusätzlichen Möglichkeiten von Leistungsmessung und Bewertung ergänzt. Und da würde ich zunächst mal sagen, wie gehen wir mit Leistungsdruck insgesamt um? Es gibt ihn. Es gibt ihn auch später in der Gesellschaft. Und aus meiner Sicht müssen wir in der Schule gemeinsam lernen, ihm zu begegnen und auch mit ihm zurechtzukommen. Also nicht vermeiden, sondern eben eine konstruktive, eine offene sozusagen Auseinandersetzung mit eben auch sowohl Leistungsmessung als auch Bewertung zu führen.
Aber hier ging es um die subjektive Lehrkultur bestimmter Lehrerinnen und Lehrer. Ging es darum, dass Schülerinnen und Schüler sogar, wenn sie eine komplett, sagen wir, vergleichbare Leistung oder miteinander vergleichbare Leistung abliefern würden, die Lehrerinnen und Lehrer ja immer noch sehr viel Spielraum haben.
Ja.
Und bestimmte Noten und Noten vergeben unter bestimmten Bedingungen, die eben dann doch nicht für alle gleich sind.
Ja, ich glaube, da muss man vor allem 2 Dinge unterscheiden. Ich habe am Anfang ja gesagt, es geht um eine fehlerbewusste und reflektierte Notengebung. Und was wir aus der Theorie und aus der Praxis...
Also fehlerbewusst wissen, für die Lehrerinnen und Lehrer, meinen Sie jetzt?
Ja, ganz genau. Also Notengebung in dem Fall tatsächlich der oder diejenige, die die Noten gibt, die soll damit und kann damit eben auch reflektiert und fehlerbewusst umgehen. Und ich würde hier nochmal 2 Arten der Noten unterscheiden. Nämlich das eine, was der Hörer auch gesagt hat, die Rückmeldung Anmeldung sozusagen auf einen kurzfristigen Test. Da ist es häufig so, dass tatsächlich eben auch oder eine Klassenarbeit die sogenannte kriteriale Bezugsnorm, also was soll man lernen und was davon wurde erfüllt, und dann wird das entsprechend bewertet. Da gibt es diese klare Rückmeldung. Und dann haben wir häufig natürlich auch in Bezug auf die Zeugnisnoten eine Kombination aus dieser kriterialen Bezugsnorm, also was hat der Schüler, die Schülerin gewusst, was kann sie, und aber auch die individuelle Bezugsnorm, wie hat sie sich entwickelt, und die sogenannte soziale Bezugsnorm, wie steht sie im Vergleich da. Und hier muss man jetzt kritisch sagen, das ist etwas, wo auch in der Lehrerausbildung konkreter und kritischer mit umgegangen werden sollte aus meiner Sicht, weil die soziale Bezugsnorm eigentlich gar nichts über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Schülers oder der Schülerin aussagt, weil es ist ja völlig zufällig, in welcher Klasse sie oder er ist. Das heißt, ist man in einer Klasse, die möglicherweise in Bezug auf Mathematik eher einen niederen Leistungsstand hat, dann kann nicht der Effekt sein, dass der Schüler oder die Schülerin eine bessere Note bekommt, nur weil die anderen schlecht sind. Diese soziale Bezugsnorm ist also aus meiner Sicht auszuklammern und eigentlich auch nicht zu berücksichtigen, sondern ganz klar ist, die Lehrkraft muss vorher wissen, wie sieht mein Erwartungshorizont aus, was sollen die Schülerinnen und Schüler können, und dementsprechend wird bewertet, ohne Rückgriff auf diese sogenannte soziale Bezugsnorm. Und was man zusätzlich zur Note, zur Zeugnisnote geben kann, was ja auch häufig vor allem in den unteren Klassen praktiziert wird, ist dann eben auch noch eine verbale Beurteilung, die aus meiner Sicht aber nicht die Note, also die klare Rückmeldung, was vom Lernziel erreicht wurde oder auch nicht, auf die sollte man nicht verzichten. Aber selbstverständlich kann man ergänzen.
Björn, Sie wollten.
Ja, da etwas kann ich mich dazu leider nicht zurückhalten. Es tut mir leid, ich wollte auch zu dem Hörer, der da eben zitiert wurde, noch was sagen. Also nur zwei kleine Sachen zur Subjektivität. Es gibt ja zahlreiche Studien. Also 2023 gab es eine Studie in Hamburg mit 30.000 Schülerinnen mit Leistungen in Englisch und Deutsch, die zeigten, dass genau die identische Leistung von zwei unterschiedlichen Lehrkräften und auch bei Wiederholung übrigens, wenn man die gleiche Leistung kurze Zeit später nochmal bewerten lässt von der gleichen Lehrkraft, sehr unterschiedliche Notenpunkte erfährt. Also wissenschaftlich gibt es ein hohes Maß an Evidenz dafür, dass diese Objektivität auch mit der kriterialen Norm überhaupt nicht erreichbar ist. Und ich mache in Fortbildung gerne immer den Test mit einer Matheaufgabe, die ich den Fortzubildenden dann zeige. Das ist eine scheinbar ganz objektive Matheaufgabe. Und ich habe jedes Mal, egal ob das 200 Menschen sind oder 15, jedes Mal die komplette Bandbreite sämtlicher Noten für die Bewertung dieser Aufgabe. Es ist also wirklich, also aus Schülersicht, hochgradig skandalös, wie subjektiv Noten sind. Zur sozialen Bezugsnorm sage ich später noch was.
Ja, das versuchen wir jetzt einmal ein bisschen zurückzustellen, weil natürlich der soziale Bezugsnorm, wie Sie es nennen, also der soziale Hintergrund natürlich auch, wir wissen, gerade in Deutschland ja eine ganz starke Rolle spielt. Aus welchen Elternhäusern, aus welchem Umfeld kommen Schülerinnen und Schüler in eine Schule? Mit welchen Voraussetzungen können sie starten ins Leben? Das beschäftigt uns natürlich auch. Und da ist natürlich auch die Frage, inwieweit Noten eine Rolle spielen. Und Antje Schönrock aus Berlin hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen mit den Noten? Was halten Sie davon?
Also ich brauche keine Zensuren, um meine Kinder einzuschätzen, um zu festzustellen, haben sie gelernt oder nicht. Das kann ich als Mutter einschätzen. Ich brauche die Zensur nicht. Und ich wollte dazu sagen, ich selber habe einen Notendurchschnitt von 1,0 gehabt und durfte nicht studieren. Ich war in der DDR im Kirchenkontext und da wurde ganz klar gesagt, also du gehst nicht zum Abitur, du gehst nicht zum Studium. Und da war klar für mich, meine Kinder brauchen diese Norm nicht. Ich werde gucken, wie die lernen, wie intelligent die sind, wie sie im Leben klarkommen. Und als meine ersten Kinder in die Schule kamen, habe ich gedacht, die sind beide intelligent und haben Schulnoten.
Sie haben drei insgesamt, haben mir meine Kollegen gesagt.
Die Großen, das interessiert mich nicht, die sind so schlau, die sind so sozial. Und die Mittlere weinte in der Schule, die fing an zu stottern, weil dieser Druck der anderen Schüler dermaßen auf dieses Mädchen drückten.
Wegen der Noten, also ja, dass man sagte, schau mal, ich habe eine 1 und du hast nur eine 3? Oder?
Ja, und sie konnte nicht gut lesen am Anfang, hat spät zu sprechen angefangen und es war ein Chaos. Und bei dem dritten im Kindergarten war klar, wir müssen was tun. Es ist hier wenn, wir dürfen was erleben. Und haben die evangelische Schule in Mitte gegründet. Die ist in meinem Wohnzimmer quasi gegründet. Und da ging es uns gut. Wir haben geguckt, wir brauchen keine Noten.
Und das ist ja bis, und wir haben ja Björn Nölte hier, der ja jetzt auch für diese evangelische Schule in Berlin-Mitte zuständig ist. Und ja, das ist genau. Ja tatsächlich bis zur 9. Klasse, das ist ja möglich, dass, wie ich es verstanden habe, Schulkonferenzen dann entscheiden. Also in den Schulkonferenzen, da sitzen eben Lehrerinnen und Lehrer, klar, der Direktor, Direktorin und eben auch Eltern und auch Schülervertreter und können dann mit einer Zweidrittelmehrheit, helfen Sie mir, ne, Herr Nölte, glaube ich, entscheiden.
Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter. No,
okay, ich hatte schon befürchtet, das ist kompliziert. Aber jedenfalls kann das eine Schule autonom entscheiden.
Ja, das liegt an der Schulform, nicht? Wie gesagt, dass in der Gemeinschaftsschule bei uns in Mitte und Zentrum der Übergang anders gewährleistet werden kann und die SchülerInnen in dieser Schulform eben durchgängig zur Schule gehen und deswegen die Notwendigkeit entfällt, den Übergang über Noten zu reglementieren. Und die Effekte für die Schülerinnen sind sehr, sehr positiv. Das heißt nicht, dass sie weniger lernen oder weniger Leistung bringen, da würde ich dann auch noch gern was dazu sagen, sondern dass sie eben ganz anders lernen können.
Aber dann ab 9. Klasse, dann kommen ja irgendwann, dann müssen dann ja die Noten kommen, um einfach dann eine Abiturnote möglich zu machen.
Leider,
wie war das denn bei Ihnen mit Ihren Kindern, Frau Schönrock?
Also es ist, ja, die haben inzwischen alle ihren Berufsweg gefunden. Der Große ist selber Lehrer. Die Mittlere hat ein Fernstudium gemacht, hat jetzt eine wunderbare Stelle. Und der Kleine hat einen Bildungsweg, der ist er hat die gesamte Bildungslandschaft Berlins einmal durchgegangen, hat eine Ausbildung gemacht und noch eine andere Ausbildung gemacht und hat jetzt seinen Lieblingsberuf gefunden und ist da angekommen. Ich wollte noch mal sagen, die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, die kennen noch gar keine Zensuren. Die kommen aus einer Kindergartenbetreuung oder von zu Hause und sind völlig aus von Noten, von Zensuren, von Zahlen. Die jonglieren die Kinder mit. Also ich kenne kein Kind, was in die Schule kommt und sagt dann, aber ich möchte immer nur eine Eins haben. Also ich bin jetzt Therapeutin im Kinderbereich schon über lange, lange Zeit. Ich habe eher mit Kindern zu tun, die in der Schule Stress bekommen, weil sie Zensuren haben, die ihnen nicht entsprechen, wie sie meinen, oder die ihnen Wege verbauen. Oder Mobbing entsteht in der Klasse. Also das ist, für mich ist das klar, wir brauchen keine Zensuren.
Also wir hören es, glaube ich, nicht zum ersten Mal, Frau Lynn Klitzing, Sie, die Sie ja durchaus auch für das Beibehalten von Noten sind, der Druck auch, also nicht nur in Bezug auf das spätere Arbeitsleben, sondern dass gleich in den Klassen selbst, unter den Schülerinnen und Schülern, dieser Vorzeigeeffekt, schau mal, ich habe eine Eins und du hast nur eine Drei, und dieser Druck, der vielleicht auch gerade bei stilleren Schülerinnen und Schülern oder die vielleicht stark im kreativen Bereich sind und in der Mathematik Schwierigkeiten haben, die sich dann vielleicht isoliert fühlen. Also wir hören es ja jetzt zum Beispiel von Frau Schönrock, dass es da immer wieder auch Mobbing gibt in diesem Kontext. Welche Rolle spielt das für Ihre Bewertung von Noten?
Ja, also vielleicht mal grundsätzlich, das Tolle ist ja, dass wir tatsächlich in einem System, in einer Republik leben, in einer pluralistischen Gesellschaft mit einem pluralen Schulsystem. Und das heißt, es gibt die staatlichen Schulen, es gibt die Regelschulen und es gibt die anerkannten privaten Ersatzschulen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern haben eben auch die Möglichkeit, tatsächlich zu wählen, in welche Schulart sie gehen wollen, beziehungsweise auch in welche Schulform. Und da repräsentiert beispielsweise Herr Nölte eben eine Möglichkeit, hier anders damit umzugehen, wenn Schüler und ihre Eltern das entsprechend.
Aber er schüttelt gerade den Kopf. Herr Nölte, Sie schütteln. Entschuldigung, wenn ich kurz einhake, Frau Klitzing.
Es soll ja lebendig sein. Es hat ja nichts mit den Ersatzschulen zu tun, sondern mit der Schulform. Die gibt es in sämtlichen Bundesländern in Möglichkeit. Und es ist meines Erachtens keine Frage von Exotentum von Privatschulen, sondern das hat mit der Schulform zu tun und das betrifft auch öffentliche Schulen.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil meine Argumentation ja war, es gibt unterschiedliche Schulformen, die von den Eltern gewählt werden können und dementsprechend können auch die Präferenzen gesetzt werden, wie die Kinder entsprechend gefördert, bewertet, ab welchem Alter, ab welcher Klasse bewertet werden
sollen. Dann entscheiden dann doch wieder die Eltern. Und es gibt ja sicherlich auch Diskrepanzen zwischen dem Wunsch der Eltern, das Kind benoten zu lassen, und dem Kind selbst, oder?
Das kann durchaus sein, aber ich glaube, dass diesen Konflikt natürlich wahrscheinlich nicht die Schule klären kann, sondern das ist natürlich auch etwas, das eben Eltern und Kinder zusammen klären müssen. Da würde ich jetzt die Schule nicht reingrätschen.
Weil Eltern lassen. Ja manchmal auch Druck machen, glaube ich.
Das
und
ist,
dann gibt es Ärger, wenn es keine Eins gibt zu Hause.
Genau, da würde ich mir jetzt eben nicht anmaßen zu sagen, die Schuld liegt bei denen und denen, sondern ich würde sagen, das ist tatsächlich eben auch etwas, was in der Erziehungsverantwortung der Eltern liegt. Und das Gute ist, sie können eben ja auch entsprechend entscheiden. Ich würde noch einen zweiten Punkt machen, wenn ich den noch platzieren darf. Und zwar ging es jetzt ja auch nochmal um die Herkünfte, um soziale Herkunft und auch die entsprechende Überweisung an weiterführende Schularten. Und da ist hochinteressant, dass in der Veröffentlichung von Bildung in Deutschland, die alle 2 Jahre unter der Autorengruppe von Kai Marz, Folgendes nochmal gerade auch in der letzten Studie gesagt wurde, dass, weil die Grundschulempfehlung nicht, also nicht in allen Ländern verbindlich ist, die Zahl der Eltern, die einen niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund besitzen, geringer ist, ihre Kinder eben auf beispielsweise das Gymnasium zu überweisen, als von Eltern, die eben aus einem höheren im sozioökonomischen Hintergrund kommen, was aus unserer Perspektive dafür spricht, dass eben die Grundschulempfehlung tatsächlich eine verbindliche sein sollte, weil die eben auch die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler abhebt und eben nicht ausschließlich den Elternwillen berücksichtigt. Also unsere Perspektive wäre die, es muss eine gute Kombination von Elternwillen, Schulleistung und möglicherweise eben dann auch nochmal einen Fähigkeitstest geben, so wie Baden-Württemberg das übrigens jetzt gerade einfach.
Also ich merke schon, viele Faktoren spielen da eine Rolle und nicht immer geht es offenbar nur um das Kind, sondern auch sehr viele Erwachsene spielen da natürlich mit, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowieso. Antje Schönrock in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße an Ihre 3 Kinder, die sind ja offenbar alle sehr glücklich in ihren Berufen und Sie sagen ganz eindeutig Nein zu Noten in der Schule. Dankeschön. Genau. Danke für den Anruf.
Dankeschön,
wiederhören. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Josi oder Josi, ich würde es mal Josi Rücker sagen, aus Wandlitz bei Berlin, nördlich von Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo in die Runde.
Josi wahrscheinlich, ne? Einfach Josi.
Ja, genau.
Wunderbar.
Mhm.
Ja, wie ist es bei Ihnen?
Also es ist so, ich finde das Thema hochspannend. Ich habe auch 3 Kinder, 2 davon sind in der Montessori-Schule beziehungsweise gewesen. Also der eine ist jetzt auf dem Gymnasium. Aber mir geht es auch um den mittleren. Also was mir wichtig wäre, also der hat so ein paar Baustellen mitbekommen, aber wichtiger als die Noten ist für mich, dass das Thema begriffen wird. Also er kriegt jetzt zum Beispiel in Deutsch, es steht da auf einer 4 und in Englisch steht da zum Beispiel 1. Und also wenn er mit einer 4 nach Hause kommt, dann sehe ich, es ging irgendwie jetzt gerade um Hauptsätze und Nebensätze, dann sehe ich einfach, dass er dieses Thema überhaupt nicht begriffen hat. Also er wusste überhaupt nicht, worum es da geht. Und dann frage ich mich, weil Sie am Anfang ja auch gesagt haben, es geht darum, wenn wir keine Noten, was können wir dann anbieten, dass wir einfach zeigen, dass die Kinder was gelernt haben. Also wir machen jetzt hier zu Hause quasi die Berichtigung dieser Deutscharbeit und ich bringe ihm jetzt bei, wie man das macht mit diesen Haupt- und Nebensätzen. Aber das kommt ja dann in der Schule so nicht wieder vor. Also mir wäre es wichtig, dass die Kinder quasi das Thema auch begreifen und welche Note dann darunter steht, das ist mir echt ziemlich egal. So.
Also manchmal ist das Thema oder die Aufgaben sind nicht klargestellt. Kann ich das, verstehe ich das richtig aus Ihrer Sicht? Oder?
Ich glaube, er hat es im Unterricht einfach nicht begriffen. Also er hat es im Unterricht nicht begriffen oder nicht ernst genommen oder ich weiß es nicht, aber es ist für ihn als Thema nicht aufgeploppt. Also er konnte mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen und hat dann einfach die 4 präsentiert und ist dann auch dementsprechend demotiviert, ganz klar.
Ja, Nölte, wie gehen Sie mit solchen Fällen um, wenn Sie das Gefühl haben, Schülerinnen und Schüler blockieren, also weil eben tatsächlich die Aufgabe als solche nicht klar ist?
Die Frage ist ja, ob die Note ihm dann jetzt dabei hilft, da voranzukommen, und das ist meines Erachtens nicht der Fall. Der Anrufer, der vorhin oder der Beiträger, der per E-Mail sich gemeldet hat, sagte ja, wir brauchen Noten als Rückmeldung für die Schülerinnen und Schüler. Ich glaube ja, auf der einen Seite, wir brauchen unbedingt Rückmeldung, und der Sohn von Frau Rücker, der bräuchte eben eine sehr klare Rückmeldung, also im Sinne von Feed-Forward, an welcher Stelle er da weiterlernen könnte. Und er dürfte nicht abqualifiziert werden mit einer 4.
Kam das denn vom Lehrer oder der Lehrerin, Frau Rücker?
Nee, da kam gar nichts. Da kam gar nicht, stand nur die Note drunter und wir haben jetzt hier diese Baustelle offen und machen das jetzt mit YouTube-Videos und mit meiner Person, dass wir irgendwie in diese eher total wichtige Thematik reingehen. So.
Ja, kann ich dazu kurz was gerne sagen? Genau, also ich finde, was Josi richtig sagt und was einfach den Fokus auf das Richtige lenkt, worum geht es, dass die Schülerinnen und Schüler den Inhalt kapieren, sich mit dem Thema tatsächlich auseinandersetzen. Das ist das Allerwichtigste. Und in dem Fall gibt es jetzt eine Note als Rückmeldung, die ganz offensichtlich zeigt, das ist eine Rückmeldung an Eltern, an die Schüler selber, auch an die Lehrkraft, dass da was nicht funktioniert hat. Und dementsprechend muss der Blick eigentlich wieder auf das gelenkt werden, was ich schon am Anfang sagte, nicht die Note ist das Problem, sondern das, was aus der Note dann eben auch nochmal resultiert. Und dann ist natürlich eigentlich selbstverständlich, dass in dem Fall auch eine Förderung greifen muss. Und das wiederum lenkt den Blick darauf, wie sind die Schulen ausgestattet, eben auch mit entsprechenden Fördermöglichkeiten, mit differenzierter Möglichkeit zur Erhebung, wo liegt das Problem und wie können wir ihm oder ihr eben jetzt helfen, um hier diese aufgezeigten momentanen Defizite in diesem einen Fach bei diesem einen Thema eben entsprechend wieder aufarbeiten zu können.
Also nicht einfach Note, einfach Note drunter packen, sondern kommunizieren mit nicht nur den Eltern, sondern auch mit dem Schüler selbst, oder?
Ja, natürlich. Die Note gibt die entsprechende Rückmeldefunktion, aber natürlich darf es nie nur bei der Note bleiben. Das spricht aber nicht per se gegen oder für Noten, sondern die Note ist hier einmal ein Rückmeldeinstrument und dementsprechend muss eine entsprechende Förderung einsetzen, beziehungsweise erstmal der Blick, wo fehlt es eben, was ist das Problem? Und das finde ich jetzt auch schon mal wirklich toll, wenn ich Josi sage, aber sie wurden jetzt so eingeführt, wenn sie eben sagen, eben, er hat eben Prinzip Hauptsatz, Nebensatz nicht verstanden. Das finde ich eine super Diagnose und dementsprechend muss gearbeitet werden und am besten in der Schule.
Aber dafür fehlt dann meistens die Kapazität, oder?
Ja,
weil die gehen ja dann weiter.
Exakt,
und das meine ich. Also wenn man ein Angebot schaffen würde ohne Noten, dann müsste das so mehr in der Projektarbeit vielleicht stattfinden. Oder halt, dass die, also bei uns war das genauso, als die Noten einsetzten. In der Monte ist es ja auch ein bisschen später, da war die Motivation weg. Also da haben sie auf einmal so einen Stempel raufgekriegt, also die beiden Jungs, und wo sie haben, okay, jetzt ist es irgendwie, das ist außerhalb von unserem Können, diese Noten jetzt da, das war in dem Moment, war es wie bei den Delfinen, was sie vorhin gesagt haben, was
ja,
dann irgendwie weg.
Ja, Noten müssen natürlich, denke ich, tatsächlich auch erklärt und vermittelt werden und sie haben natürlich auch was mit der gemachten Erfahrung zu tun. Ich war jetzt vorletzte Woche gerade wieder in einer Schule im Deutschunterricht, eine von meinen ehemaligen Studierenden, die ich ab und zu im Unterricht besuche, und die hatten interessanterweise in ihrer 9. Klasse Deutsch das Thema Erörterung und haben eben tatsächlich dann auch Abschaffung von Schulnoten diskutiert. Und das Interessante war für mich in dem Fall, ich habe da nur als neutrale Beobachterin gesessen, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, also eigentlich komplett alle, dafür ausgesprochen haben, Noten beizubehalten. Und zwar mit ihre Argumentation, das sei durchaus eine Vorbereitung auch für das spätere Leben. Aber was, ich fand es interessant, das war die Argumentation der Schülerinnen und Schüler. Und was aber tatsächlich bei ein oder zwei kam, war, dass sie sich eine individuellere Rückmeldung zusätzlich wünschen. Das war eben das, was als Manko markiert wurde. Und ich glaube, der Blick auf die Noten, der kommt einfach auch aus den gemachten Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Und es ist dann vermutlich für ihre Kinder, Josi, noch mal anders als möglicherweise eben für Kinder, die da noch mal wieder anders sozialisiert wurden. Also das spricht aus meiner Sicht auch nicht per se dafür oder dagegen, sondern die Einstellung zu Noten hat sehr viel natürlich eben mit den gemachten Erfahrungen zu tun.
Ich wünsche dennoch viel Erfolg noch für Ihre Kinder,
absolut,
Josi Rücker. Viele Grüße nach Wandlitz bei Berlin und schönes Wochenende. Wird das jetzt lernfrei bleiben oder muss trotzdem noch mal jemand sich hinsetzen?
Nicht ganz? Ja, am Montag sind schon die nächsten Klausuren dran. Ja, aber danke schön.
Bitte trotzdem Thema. Viel Erfolg natürlich. Ja. Danke und viele Grüße. 0800 2254 2254. Unsere Telefonnummer 0800 2254 2254. Eva Lechner ruft an aus München. Schönen guten Morgen.
Ja,
Guten Morgen, grüße Sie. Wir finden Ihre Sendung ganz toll. Den Beitrag, den ich ganz gerne leisten würde. Ich bin selbst Hochschullehrerin. Wir, sowohl mein Mann als auch ich, wir sind an Kliniken tätig. Und wir haben bei unseren Kindern, die jetzt erfolgreich ins Studium bzw. in die Ausbildung gestartet sind, doch feststellen müssen in den letzten 12 Jahren Schule mit Abitur, dass es weniger das Problem der Noten an sich ist, sondern die tatsächliche Aufbereitung des Lernstoffs. Der Kollege hat ja schon angesprochen, das Thema der Reliabilität der Noten, das hängt doch letztendlich unmittelbar an der Aufbereitung, wie Lernstoff.
Also Zuverlässigkeit, so würde ich es vielleicht übersetzen, es oder?
Geht, ja, oder eine Zuverlässigkeit des Lernstoffs. Und wir mussten jetzt doch feststellen in den letzten 12 Jahren, und wir sind, glaube ich, nicht als Eltern aufgetreten, die ständig in der Schule darum scharwenzeln und Lehrer nerven. Wir haben doch festgestellt, dass die Kinder sehr chaotisch den Lernstoff dargestellt bekommen haben und dass eigentlich auch keine Bücher mehr gelesen wurden. Und sozusagen die Schulhefte eigentlich gähnend leer waren zum Jahresende. Man doch immer wieder viele vergilbte Folien vorgefunden hat. Und das erlebe ich tatsächlich als den wirklichen Krisenpunkt des Schulbetriebs.
Und in so einem Kontext sind Noten dann schwierig, ja? Besonders
genau,
schwierig.
In so einem Kontext werden Noten natürlich dann, das wird natürlich dann die Kampfzone. Und ich sehe das auch tatsächlich an der Universitätsklinik, an der ich tätig bin, dass die Studierenden heute eigentlich keine Bücher lesen wollen, sondern das Ganze, und das, da greift auch das Gymnasium, an dem unsere Kinder waren, gerne zurück. Also es wird sehr viel YouTube geguckt, Fernseh geguckt, es gibt Folien, aber es werden keine Bücher gelesen und auch nicht systematisch durchgearbeitet. Und das ist etwas, da wird sozusagen, ist eigentlich die Notengebung eine sekundäre Kampfzone.
Eva Lechner, ich danke Ihnen sehr für diesen Eindruck und diese Perspektive. Danke.
Gerne.
Und viele Grüße nach München. Ich glaube, Sie sind unterwegs, ne? Im Auto.
Genau.
Ja,
danke.
Also wo auch immer Sie sind, viele Grüße und viele Grüße auch an Ihre Familie und an Ihre längst schon großen Kinder. Danke. Und uns schreibt zum Beispiel Anita Tobias, sie ist Lehrerin in Bremerhaven. Sie bezieht sich hier auf die KMK, also auf die Kultusministerkonferenz. Das ist diese ständige Konferenz, in der sich die Bildungsminister und Ministerinnen der Länder abstimmen, auch über Schulpolitik. Also sie schreibt, welche Leistungen müsste die KMK erbringen, wenn die definierten allgemein gesellschaftlich anerkannten und bundesweit konsensualen Ziffernoten mit ihren wörtlichen Entsprechungen ersetzt werden sollten durch was anderes. Also sehr gut, gut etc. Sie schreibt hier zum Beispiel das Beispiel, in der gymnasialen Oberstufe wird der Notenbereich sehr gut von 100% bis 85% der Leistung abgesteckt. Heißt das im Umkehrschluss, dass eine Lehrkraft oder ein Arzt auch dann noch eine sehr gute Leistung erbringt, wenn sie 85% des Bildungsplans unterrichten oder eine Operation nur zu 85% erfolgreich verläuft? Das schreibt hier Anita Tobias, wenn es also um Zahlen und Ziffern geht bei der Bewertung von Leistung von Schülerinnen und Schülern. Und dann schreibt uns Simon Maria Hassemer, Noten kosten viel Geld. Er war offenbar Lehrer. Als ehemalige Lehrkraft kann ich ergänzen, wie unglaublich viele Ressourcen in die Benotung eingehen. Also Korrekturen, Notenkonferenzen und ähnliches. Das kostet die Lehrkräfte Zeit, die sie nicht für pädagogisch wichtige Aufgaben haben. Also Begleitung, Coaching, Gespräche. Und es kostet die Steuerzahler unglaublich viel Geld, wenn man die Arbeitszeit, die Lehrkräfte mit Noten machen, verbringen, zusammenrechnet. Ja, Bündelte, ist das so?
Absolut. Also die Energie lässt sich ganz sinnvoll anders unterbringen. Vor allen Dingen das Problematische, wenn man sich vor Augen führt, dass nichts so wichtig sind. Der Beitragende hat es ja auf den Punkt gebracht, dass wir unglaublich viel Kommunikation in Noten stecken. Also es beschweren sich schon Eltern von Grundschulkindern bei mir, dass dann die Klassenarbeiten nicht ausreichend aufs Abitur und auf Klausuren vorbereiten. Also unglaublich viel Kommunikation geht in diese Richtung, die aber mit ganz vielen negativen Dingen verbunden ist, die Funktionen nicht erfüllt und anders geleistet werden kann. Also da ist ein großes Missverhältnis, weil wir immer noch glauben, dass objektive Funktionen damit erfüllt werden können. Das ist aber nicht der Fall.
Und uns ruft an jetzt Martin Bernstein aus Berlin. Schönen guten Morgen, danke fürs Warten. Sie waren schon eine Weile in der Leitung. Wie ist es bei Ihnen mit den Noten?
Ja, hallo. Also erstmal ein dickes Lob an die Sendung. Wir haben mal sehr differenzierte Sichtweisen. Also ich bin mal total begeistert von Ihrer Qualität. So mal vorab.
Danke.
Ich habe alle meine Abschlüsse nachgemacht, also Realschulabschluss, Abitur, als Erwachsener und bin dann in die Ausbildung gewechselt als Ausbilder, habe meinen Ausbilderschein gemacht, habe dann für meine Berufsausbildung selber ausgebildet. Ja, da habe ich halt gemerkt, wie schwer es war, selber Noten zu vergeben und habe dann meinen Plan so ein bisschen verändert und habe gemerkt, dass es viel sinnvoller ist, Wissen aufzubauen, weil in der Berufsausbildung müssen Sie Wissen aufbauen. Sie können eigentlich nichts vergessen. Und am Ende des Tages wird zum Schluss der Endprüfung müssen Sie sowieso alles wissen. Und das habe ich versucht, meinen Auszubildenden so ein bisschen zu vermitteln. Natürlich haben wir auch mal einen Test geschrieben und Noten vergeben, aber nur zu dem Zweck, habt ihr es verstanden? Und das war meine Erfahrung, weil die Schüler, wenn sie zur Berufsausbildung kommen, haben sie so ein Gefühl, dass sie manchmal sagen können, naja, ich kann das abwählen. Das geht in der Berufsausbildung nicht. Und ich habe die Schnittstelle zwischen Berufsausbildung und Schule kennengelernt. Und es war mega interessant, da selber reinzurutschen. Und da habe ich meine Erfahrung gesammelt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass Noten eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Sie sind Ausbilder für Berufskraftfahrer, ne? Haben wir.
War ich, genau.
Oder
ich habe das eine Zeit lang gemacht.
Und Sie sagen also bei einer Prüfung eher bestehen oder nicht bestehen, sozusagen.
Richtig. Und also eher im Team arbeiten. Also wir haben dann oft Probleme erörtert im Team, weil das Arbeitsleben besteht ja letztendlich nicht aus Noten ergattern oder Trophäen ergattern, sondern es geht ja um Kommunikation und Teambildung. Und das Berufsleben oder das Arbeitsleben ist ein anderes als das Schulleben. Und das müsste man eigentlich schon im Vorfeld den Schülern bewusst machen. Also die Vorbereitung auf das Arbeitsleben kam mir manchmal zu kurz in der Schule. Also wir haben dann oft so mit den Lehrern so eine Treffen organisiert, dass wir diese Schnittstellen besser bearbeitet haben. Und da habe ich gemerkt, in der Praxis hat es oft gefehlt. Also wir hatten gar keine Zeit, diese Schnittstellen zu bearbeiten. Der Übergang von Schule zur Berufsausbildung. Und meine Meinung ist Berufsausbildung ist manchmal vielleicht sinnvoller und danach ein Studium zu machen, weil diese Theorie und Praxis mehr miteinander zu verbinden. Also das waren meine Erfahrungen, da waren Noten eher kontraproduktiv.
Björn Nelte, Sie wollten ergänzen.
Ja, Herr Bernstein, vielen Dank für Ihren Beitrag, denn Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Die Vorbereitung auf die Berufswelt besteht aus meiner Sicht ja auch ganz stark darin, Teamfähigkeit, Kollaboration zu ermöglichen. Und unser Bewertungssystem, und daran liegt, es hängt eben auch mit den Einzelnoten zusammen, zielt immer auf Einzelleistungen ab. Wir gehen viel zu wenig in Richtung Entwicklung von kollaborativen Kompetenzen. Das sagen alle Abgänger, egal ob Studium oder Berufswelt. Und es liegt auch maßgeblich an der Einzelbewertung. Deswegen haben wir, bin ja Mitglied im Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, Formen entwickelt, wie man auch kollaborative Dinge anschieben kann. Und da sind Noten, Einzelnoten auf dem Zeugnis ein ganz großes Hindernis.
Also Frau Lynn-Klitzing, produzieren Noten Einzelgänger?
Nein, Noten produzieren keine Einzelgänger, genauso wenig wie keine Noten sozusagen lauter Teamarbeiter erzeugen. Ich glaube, diesen Gegensatz kann man nicht machen. Vielleicht drei Punkte zu den drei Höreräußerungen, die kamen. Wunderbar, die letzte Äußerung, die nochmal die berufliche Bildung wertschätzt und eben nicht nur als allererstes Abitur und Studium stellt. Dann die Kombination vom zweiten Hörer und auch Anita Tobias. Der zweite Hörer hat ja im Prinzip auch Wert darauf gelegt, dass der Inhalt, wie auch die Hochschulprofessorin vorher argumentierte, wichtig ist. Was findet eigentlich vor der Note statt, wird, so sagte sie, beispielsweise genügend gelesen. Da ist unser Plädoyer schon lange, dass wir eben nicht nur Bruchstücke lesen, sondern tatsächlich auch mal wieder Ganzschriften wie einen ganzen Roman oder eine Kurzschrift und Ähnliches lesen. Und die Alternative zu Noten, die Frau Tobias erst ansprach, war ja, kann man tatsächlich eine entsprechende Vergleichbarkeit über lauter Verbalbeurteilungen herstellen? Vermutlich nicht. Und deswegen ist die Note eben eine Art der Rückmeldung, die tatsächlich für bestimmte Studienzugänge beispielsweise eben das entscheidende Kriterium leisten kann.
Es ist ja so eine indirekte Verbalbewertung, ne? Also wenn man sich anschaut, eins ist sehr gut, zwei gut, dann befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Also genau. Da steht ja immer der Begriff dahinter. So, ne? Dann haben wir die 15 Punkte in der Oberstufe, die vielleicht ein bisschen genauer sind, Björn Nölte, oder? Mit den 15 Punkten haben wir doch eine größere Bandbreite, oder?
Sie lächeln ja schon, wenn Sie mich das fragen. Nein, überhaupt nicht. Ich war Oberstufenkoordinator über viele Jahre. Man sieht auch bei den angeblich so standardisierten Abschlussprüfungen, auch im Abitur, bei Erst-, Zweit- und Drittkorrektur erhebliche Abweichungen. Die Varianz ist enorm. Nur weil es eine Ziffer ist, heißt es noch lange nicht, dass es präzise ist und dass es vergleichbar ist. Wir setzen wirklich unsere Schülerinnen einer sehr, sehr großen Ungerechtigkeit aus. Das hat nichts mit Chancengerechtigkeit zu tun, wenn wir die Leistung in Ziffern abbilden. Andere Wege, Portfoliomöglichkeiten bieten viel genauere Sichtmöglichkeiten für sich selbst auf die Leistung und auch für diejenigen, die es in Studium oder im Berufsweg später sehen.
Aber wie ist es denn bei
Vielleicht kann ich da noch mal rein,
bitte.
Ja. Weil ich glaube, dass hier zwei Dinge verwechselt werden. Das eine ist die Art der Leistungsmessung und das andere ist die Bewertung. Leistung kann ich messen, beispielsweise in einer Klausur oder aber auch in einem Portfolio. Und die Bewertung dazu ist ein jeweils anderer Vorgang. Und insofern muss man die Klausur jetzt gar nicht gegen ein Portfolio ausspielen, weil beides verschiedene Arten der Leistungsdarbringung und der Leistungsmessung sind. Und selbstverständlich erwartet der Schüler oder die Schülerin ein entsprechendes Feedback, was eben in Form von Note plus ergänzendem Text oder aber nur Text oder nur Note funktionieren kann. Und da spricht aus meiner Sicht eben nichts dagegen, eine gut erklärte Note zu verteilen. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Herr Nölte sagte. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, sowohl die Einzelleistungen der Schülerinnen und Schüler tatsächlich zu erfassen und zu bewerten. Es gibt aber mittlerweile auch in der neuen Verordnung der Kultusministerkonferenz tatsächlich auch bereits die Möglichkeit, dass eben Gruppenprüfungen möglich sind, in der allerdings die individuelle Leistung nochmal erkennbar sein sollte.
Aber
gibt es da nicht nur altes System, was nicht funktioniert oder neues System, was super funktioniert, sondern ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die Individualleistung nicht außen vor lässt und trotzdem versucht eben auch Teamkomponenten mit einzubeziehen.
Gibt es denn auch Unterschiede? Wir haben es ja gerade gehört, weil Martin Bernstein, der Berufsausbilder ist oder war, tatsächlich, was Berufsausbildung angeht und ein akademischer Weg, also das Studieren, also was die Relevanz von Noten angeht. Wir haben es ja gerade von Herrn Bernstein gehört, dass Noten zumindest für seine Lernenden dort nicht unbedingt so zentral sind.
Ja, also vielleicht, ich kann es zunächst mal aus meiner Perspektive nochmal sagen, der Verzicht auf Noten über den Vorlauf sozusagen bis zur Abschlussprüfung kann aus meiner Sicht den Leistungsdruck am Ende der Schulzeit sogar eher noch verstärken, weil man ja über die Dauer der Zeit dann die Möglichkeit hat, immer mal wieder zu verschiedenen Zeitpunkten seinen Stand zu dokumentieren, Leistung zu zeigen und nicht nur alles sozusagen auf die Abschlussprüfung ankommen zu lassen. Insofern ist tatsächlich auch die Konstruktion der Abiturnote, die wir haben, also eine richtig gute Konstruktion, weil die eben Leistung über einen längeren Zeitraum misst und bewertet, plus eben dann die punktuelle Leistung. Und nur der Fokus auf den letzten Abschluss, da bekommt dieser letzte Abschluss eine unglaubliche sozusagen Wertigkeit und ist dann ja auch nochmal abhängig von dem, wie ich mich an diesem Tag gerade fühle. Und da ist jetzt aus der Perspektive, sagen wir zumindest für Studium, diese Kombination aus Langzeit- und Kurzzeitmessung tatsächlich eine gute. Für den beruflichen Bereich, glaube ich, muss man nochmal mit einer anderen Brille drauf gucken tatsächlich, was aus meiner Sicht aber nicht bedeutet, und das würde der Hörer ja vermutlich auch nicht wollen, dass es nicht zwischenzeitlich auch schon entsprechende Rückmeldungen gibt. Und dann ist die Frage, wie geschehen diese Rückmeldungen? Ohne zwischenzeitliche Rückmeldung, nur Fokussierung auf den Abschluss, da glaube ich, hat der Abschluss dann eine Bedeutung, die nahezu überdimensional ist und die dann eben auch wirklich mit einem hohen Stressfaktor versehen ist.
Herr Bernstein, was sagen Sie?
Ich würde mal ein Beispiel nennen. Vielleicht an Beispielen kann man es besser veranschaulichen. Also wir nehmen mal an, wie man Ladung richtig im Fahrzeug sichert. Das ist ein zentrales Thema der Berufsausbildung. So, da könnte man jetzt ganz viele Tests drüber schreiben. Das ist okay, man kann dann eine Note verteilen, wie man das am besten macht. Aber wir haben den unseren Auszubildenden immer gesagt, das Ziel, dass ihr die Ladung richtig sichert, ist das Ziel, dass ihr im Verkehr eine sichere Ladung führt und vielleicht damit ein Leben von anderen beeinflussen könnt. Ne? Also ihr sichert praktisch euch und sichert eure Umwelt. Das war ein ganz anderes Motivationspotenzial, als denen eine Note zu geben für das Fach Ladungssicherung. Natürlich haben wir auch Noten vergeben und manchmal Klausuren geschrieben, aber viel wichtiger war, was passiert praktisch und verstehen Sie dieses ganze Umfeld, die Komplexität dieses ganze Thema. Und das habe ich für mich irgendwie so inhaliert und das war dann letztendlich auch viel mehr Freude und Spaß und auch die Entspannung im Lernen war dann viel höher und Sie haben dann am Ende des Tages gar nicht mehr für die Prüfung lernen müssen. Sie wussten sowieso, sie hatten gar keine Angst mehr vor Noten und vor Prüfungen, weil dieses System hat ja weiter bestanden.
Ja, aber das finde ich wunderbar, wenn ich das nochmal sagen darf. Darum geht es uns immer. Noten sind ein Beiprodukt. Noten sind nicht das eigentliche Ziel. Schülerinnen und Schüler oder in dem Fall ihre Auszubildenden sollen es können. Und sie kriegen dazu dann noch eine Rückmeldung, was die Note sozusagen oder mit einer Note eben auch. Aber das eigentliche Ziel ist, dass sie eben eigenverantwortlich in ihrem Leben, in ihrem Studium, in ihrer Ausbildung sind. Genau. Und da sind aus meiner Sicht die Noten jetzt kein Störfaktor, aber sie sind eben auch nicht das Wichtigste. Aus meiner Sicht wird häufig sozusagen die Note auch überdimensional hoch bewertet. Und ich finde jetzt das Verhältnis, was Sie angebracht haben, nämlich es geht darum, dass Sie es können, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sind. Und dazu gehört auch Noten geben. Das ist aus meiner Sicht ein richtiges Verhältnis.
Martin Bernstein, ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderungen. Viele Grüße an Ihre Schülerinnen und Schüler und ja, jederzeit sichere Fahrt, würde ich auch sagen. Ne?
Alles klar.
Dankeschön, danke. Viele Grüße. Dankeschön. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Jens Ertelt hat uns geschrieben, Schulnoten messen nicht objektiv, schreibt er hier. Schulische Tests testen nicht die Leistung der Schüler, sondern ihre eigenen Bedingungen und Voraussetzungen, also dieser Test. Es geht aber, schreibt er hier auch weiter, im Großen und Ganzen nicht um die Frage, ob Noten oder keine Noten, sondern um die Unterrichtskultur und um die didaktische Erneuerung des Unterrichts, der eben überwiegend frontal erteilt wird. Wollen wir eine Entwicklung, dann ändern wir den Unterricht mit mehr Orientierung auf Projekte, auf Eigenständigkeit und versuchen, die Komplexität zu steigern, statt zu reduzieren. Also Björn Nöthe, Sie versuchen das ja auch ein bisschen als jemand, der sich einsetzt, eben Noten immer weiter zurückzudrängen in der Schule, auch Alternativen zu finden, andere Formen der Bewertung, die ja vielleicht auch schon in diesem Bereich stattfinden, eben bis zur 9. Klasse, wo man ja eh ohne Noten auskommen kann, aber wo man ja auch eine Art von Bewertung, von Leistungseinschätzung. Ja, der Begriff Leistung, der spielt natürlich trotzdem auch eine Rolle in der Schule. Ne? Es geht ja nicht nur ums Lernen und die Welt begreifen, sondern tatsächlich auch um, wie weit komme ich, inwieweit kann ich mich später auch dann behaupten im Berufsleben. Was sind denn eigentlich gute Alternativen für Noten, wenn man sie, nehmen wir mal an, wir würden sie abschaffen, sogar bis zum Abitur.
Also ich möchte ein Beispiel nennen, das im System stattfand eigentlich. Ich war 7 Jahre lang Hauptseminarleiter am Studienseminar Potsdam und habe Referendarinnen ausgebildet. Also die Menschen, die dann Lehrer werden. Das ist ja auch ein Problem, dass wir ja auch da ansetzen müssen,
um die zu verändern. Lehrermangel,
massiv, Zehntausende Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn wir jetzt nur wenn wir angehende Referendarinnen einem Prüfungssystem aussetzen, was so auf Noten fixiert ist, dann kann man ja irgendwie, braucht man sich nicht wundern, wenn das sich auch weiterträgt. Genau, es schreckt viele ab oder es setzt sich fort. Und da, also mein Beispiel stammt aus diesem Bereich. Wir hatten E-Portfolios eingesetzt, das heißt eine Möglichkeit, wie langfristig prozessorientiert, auch eigenverantwortlich die Referendarinnen ihre Leistung unter Beweis gestellt haben, mit der Möglichkeit, das abzubilden nach außen, auch hinsichtlich ihrer Schule abzubilden und mit der Möglichkeit von mir digital Feedback zu bekommen. Und dieses E-Portfolio führte am Ende dazu, ich hatte eine Referendarin, die ging da super durch und hat mit 1,0 abgeschlossen. Und ich war auch so ein bisschen stolz, ich habe ja mitgeholfen, hat ja so eine väterliche Attitüde, Mensch, Frau L., freuen Sie sich denn jetzt nicht? Und da sagte die zu mir, nee, die Note interessiert mich überhaupt nicht. Sie hat nämlich dieses E-Portfolio auch benutzt für ihre Bewerbung und festgestellt, dass sich annehmende Schulen viel mehr für dieses Portfolio interessieren, weil dort sichtbar wurde, was sie gemacht hat. Man kam ins Gespräch, welche Qualitäten, welche Kompetenzen bringt sie mit. Und für das Staatsexamenszeugnis haben sich die Schulen weit weniger interessiert. Und das machte Schule. Und das ist ein Weg, wie man auch in Schule anders Leistung abbilden kann, obwohl man natürlich hier auch noch gebunden ist an die Notengebung. Nicht? Frau Link-Klitzing hat natürlich auch recht, wenn sie sagt, wir können nicht über Nacht Dinge verändern. Man muss in eine bestimmte Richtung gehen. Und E-Portfolios sind eine hervorragende Möglichkeit. Und dieses Prinzip kann man auch in Schule verankern.
Wir senken jetzt den Altersdurchschnitt hier bei uns in der Sendung. Da freue ich mich sehr. Ein Mann, der 20 Jahre alt ist und jetzt anruft hier, nämlich Romanik Porre aus Mannheim. Schönen guten Morgen.
Ja, richtig. Romanik Porre, hallo in die Runde. Hallo Björn. Ich bin vom Forum Bildung Digitalisierung. Und ich wollte mal berichten, was ich für Erfahrungen gemacht habe, weil ich war 6 Jahre in der Montessori-Schule und danach 6 Jahre an einem Gymnasium. Das heißt, ich habe beide Welten erlebt, einmal notenfrei und einmal mit Noten. Und was ich an der Montessori-Schule halt gesehen habe mit diesen Berichtsheften, ist, dass es extrem hilft, auch so wirklich bei ganz spezifischen, auch gerade sozialen Kompetenzen, da einem weiterzuhelfen, wo man momentan steht und dass man genau weiß, wo man auf jeden Fall sich noch verbessern muss. Und das hat mir dann eben sehr stark gefehlt, dann am Gymnasium. Und auch, dass die Noten da sehr viel Stress kreiert haben, dadurch, dass man da wirklich dauerhaft belastet war. Da gab's, also ich engagiere mich auch stark und das war extrem schwer vereinbar. Da denke ich auch, dass man Engagement auf jeden Fall dort verankern müsste in den Curricula.
Also soziales genau. Engagement noch stärker wertschätzen sollte an den Schulen? Also sozusagen, also auch außerschulisches Engagement, meinen Sie das?
Richtig, genau, dass das einfach verpflichtender Teil der Curricula wird, sodass auch solche sozialen Kompetenzen gelehrt wird, weil ich das auch gesehen habe, dass Schüler, die vorher an der Montessori-Schule waren, da eben schon teilweise ein Vorteil war. Und ich glaube, bei mir hat es dann auch eine wichtige Rolle gespielt für mein heutiges Engagement. Und dann hatte ich auch gesehen am Gymnasium, dass es extrem stark davon abhängig war, bei welchem Lehrer man Unterricht hatte. Also das war extrem frustrierend. Mein Abitur hätte auch genauso anders ausfallen können. Ein Punkt wurde davor noch genannt von Ihnen, Frau Lin-Klitzing. Da bin ich mir nicht genau sicher, wie Sie das gemeint hatten. Das war bezüglich der Wahlfreiheit von den Eltern, wo sie ihr Kind hinschicken möchte. Aber ich denke, dass es halt extrem privilegiert ist, das zu sagen, weil es eben soziale Unterschiede gibt und eben auch solche Schulformen nicht überall vorhanden sind, weshalb es schon besser wäre, wenn solche Schulen ohne Noten überall verfügbar wären.
Frau Lin-Klitzing, wollen Sie reagieren?
Ja, vielleicht mal wieder so mit 3 Punkten. Das erste nochmal zu Herrn Nölte mit dem E-Portfolio. Das E-Portfolio.
Nee, Frau Klitzing, ich würde vorschlagen, reagieren wir doch direkt auf Romanik Porre, der jetzt angerufen hat aus Mannheim und die Frage tatsächlich nach der Schulauswahl durch die Eltern gestellt hat.
Ja, auch da 2 Punkte in dem Fall. Das eine ist, das war ja mein Plädoyer tatsächlich für eine verbindliche Grundschulempfehlung auf dem Hintergrund der Studien auch von Karl Marx, die darauf fokussieren, dass sie eben sagen, dass Eltern mit niedrigem sozioökonomischen Hintergrund sich eher nicht an die oder in einem zu geringen Maße an die Empfehlung halten, ihre Kinder eben auch aufs Gymnasium zu geben, im Unterschied zu Eltern mit hohem sozioökonomischem Hintergrund. Und das spricht aus meiner Sicht eben tatsächlich für eine verbindliche Grundschulempfehlung. Das war der eine Punkt. Und der zweite, auf den Sie jetzt nochmal fokussieren, ist der, ich hatte gesagt, wir sind eine pluralistische Gesellschaft mit einem pluralen Schulsystem. Es gibt unterschiedliche Angebote und Eltern, die keine Noten wollen für ihre Schülerinnen und Schüler, können sich auch für ein solches Angebot entscheiden. Das stimmt, aber natürlich stimmt auch das, was Sie gesagt haben. Das hat sehr viel damit zu tun, in welcher Art und Weise die Eltern vorinterformiert sind und in welcher Art und Weise sie eben auch dann entsprechendes Schulgeld bezahlen wollen.
Romanik Porre ist das Problem. Ja, hat auch nochmal 2 Punkte angesprochen, die wir jetzt in der Sendung öfter gehört haben, nämlich tatsächlich der Notendruck, der Notenstress. Also er hat bei Montessori angefangen, da gab es keine Noten, später im Gymnasium gab es sie. Das hat ihn sehr gestresst. Punkt 1. Punkt 2 tatsächlich auch das ganze Außerschulische, also das soziale Engagement, draußen unterwegs zu sein, sich zu vernetzen, auch eine Welt außerhalb der Schule sich aufzubauen, die eben nicht nur mit den Eltern und den Freunden zu tun hat, sondern vielleicht mit einem dritten oder vierten Projekt, was man da macht. Inwieweit müsste das nicht noch viel stärker einfließen auch? Also ich meine, weiß nicht, kann man da, ist das so schwierig, da vielleicht auch eine mathematische Formel zu erstellen, die vielleicht sogar in die Schlussnote mit einfließt?
Also wenn man das auf Schule jetzt im engeren Sinne betrachtet sieht, dann würde ich sagen, es ist eine Kombination von sowohl Fachunterricht als eben auch fächerübergreifendem Unterricht. Das ist eine Kombination von beispielsweise der Auseinandersetzung im Fach Geschichte und auch Politik, beispielsweise mit dem Thema Klimakrise und einem dazugehörenden abschließenden Projekt, das sich dem Thema Klimakrise widmet und eben aus den unterschiedlichen Fächern dann eben auch die Expertise einbringt und in diesem Projekt dann eben auch weitere Erfahrungen sammelt. Also mein Plädoyer wäre immer nicht nur das eine, nicht nur das andere, sondern eine entsprechend kluge Kombination.
Benötigte.
Ja, ein Beispiel, nicht? Die Wirklichkeit ist ja da schon längst viel weiter. Wir vergeben Zertifikate an unseren Schulen für SchülerInnen, die sich engagieren. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Kongress organisiert an einer unserer Schule über 2 Tage, der sich mit der Reform der gymnasialen Oberstufe beschäftigt. Alle Bundesländer waren beteiligt, über 2 Tage, 400 Menschen, unglaublich. Und die Schülerinnen haben Zertifikate bekommen, weil sie maßgeblich diese Sache mit organisiert haben. Und es zeigt sich in ihren Bewerbungen für Praktika, auch für Studienzugänge, dass diese Zertifikate, wo direkt Kompetenzen auch sichtbar werden, dass die in erhöhtem Maße Relevanz bekommen und auch von den aufnehmenden Institutionen viel wichtiger genommen werden als Noten.
Romanik Porre, wo engagieren Sie sich eigentlich? Jetzt bin ich aber neugierig geworden.
Also ich engagiere mich unter anderem bei der Studierendenvertretung. Also ich habe mein Studium begonnen hier in Mannheim.
Was studieren Sie?
Ich studiere BWL mit Vertiefung in Transport. Also ein duales Studium mache ich. Und ansonsten engagiere ich mich auch noch in einer studentischen Initiative, die sich für internationale Studierende einsetzt, dass die ihr gut ankommen, das heißt Erasmus Student Network. Und auch noch bei 2 Beteiligungsprojekten auf Bundesebene, die sich einmal für eine bessere Bildung stark machen und auch für eine bessere Jugendbeteiligung.
Das kann man, glaube ich, gar nicht in Noten ausdrücken. Das ist so beeindruckend und so toll, was ihr da tut.
Dankeschön.
Ja. Ich danke sehr für den Anruf, wünsche euch noch viel Erfolg. Und
gerne
ein
doch.
Tolles Studium. Ja?
Dankeschön.
Danke.
Ihnen
tschüss.
Noch einen schönen Tag.
Ebenso, viele Grüße nach Mannheim. Und wir gehen von Mannheim nach Wolfsburg zu Anja Weidkamp. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind selber Schulleiterin. Jetzt bin ich ja gespannt,
genau,
was Sie zu Noten
sagen. Genau, ich bin Schulleiterin an der evangelischen Grundschule in Wolfsburg und wir haben vor 1,5 Jahren bei uns auch in Klasse 3 und 4 die Noten abgeschafft. In Niedersachsen geht ja die Grundschule von Klasse 1 bis 4. In Klasse 1 und 2 gibt es ohnehin keine Noten und in Klasse 3 und 4 gab es die bei uns auch. Und wir haben ja ganz lange darüber nachgedacht, wir haben ganz viel mit Kindern gesprochen, wir haben ganz viel mit Eltern gesprochen und uns war irgendwann klar, das geht so nicht mehr. Wir können nicht die Kinder bewerten, weil es einfach, es bringt gar nichts. Also wir zerstören die Lernfreude der Kinder. In Klasse 1 und 2 sehen wir, wie sehr gerne sie lernen, wie sie kommen. Und sie möchten alles wissen, sie möchten alles erleben, was man in der Schule erleben kann. Sie möchten lesen, schreiben lernen. Und niemand sagt, dafür kriegst du jetzt eine Note. Und dann ab Klasse 3 sollte man dann eben plötzlich das, oder muss man das bewerten. Und das war für uns, fühlte sich das gar nicht mehr richtig an. Und für die Kinder auch nicht. Gerade das, was auch mein Vorredner gesagt hat, Noten stressen uns. Das war das, was die Kinder uns dann auch rückgemeldet haben, die noch bei uns Noten bekommen haben. Und dann haben wir uns eben entschieden, die Noten abzuschaffen. Und ich glaube, wichtig ist auch zu betonen, dass es nicht nur darum geht, die Noten abzuschaffen, sondern es geht um einen Haltungswechsel. Das wurde heute auch schon mal gesagt. Bei uns ist es eben so, die Lehrkräfte übernehmen wirklich Verantwortung für den Lernprozess der Kinder. Es ist nicht so, dass am Ende sie eine Note darunter schreiben können unter irgendetwas und dann war es das, sondern das, was die Mutter vorhin auch berichtet hat, dass sie jetzt mit ihrem Kind Haupt- und Nebensätze zu Hause lernt, weil das Kind eine 4 geschrieben hat. Das kann es ja nicht sein. Das kann ja, also Schule kann ja nicht dafür da sein, dass wir Kinder am Ende bewerten, sondern Schule ist aus unserer Sicht dafür da, dass die Kinder am Ende etwas können. Und unsere Rückmeldungen sind kompetenzorientierte Rückmeldungen, also alle Kompetenzen, die sich im Curriculum, im Kerncurriculum finden, der Fächer oder in den Kernregler finden, die finden sich zum Schluss auch auf unseren Zeugnissen wieder. Und unsere Eltern bekommen also, oder die Kinder bekommen bei uns sehr ausführliche Zeugnisse, die sind um die 4 Seiten lang. Und die Eltern können wirklich sehen, welche Kompetenzen hat mein Kind erreicht, wo darf es noch wachsen, wo darf es noch ein bisschen dazulernen und wo hat es eben schon die Kompetenz erreicht. Und darüber sind die Eltern auch sehr dankbar, über solche ganz differenzierten Rückmeldungen zu dem, was ihr Kind in dem Schuljahr oder in dem Halbjahr geleistet hat.
Aber die Eltern sind offenbar ein ziemlicher Faktor, was auch die Bewertung von Lernleistung angeht. Ne? Da fragt man sich, inwieweit nicht Kinder selber verstehen müssten, wo sie stehen.
Oh, das tun sie. Also unser Unterricht ist auch kompetenzorientiert aufgebaut. Also alle, das führt ein bisschen weit. Also wir haben Lernchecks bei uns nach jeder quasi Einheit und wir haben Wochenpläne oder Pläne, die Kinder bearbeiten. Und dort steht immer, welche Kompetenz bearbeitet das Kind gerade. Und wir treffen uns morgens im Lernkreis und die Kinder sagen, was sie lernen möchten. Nicht, was sie arbeiten möchten, sondern was möchte ich heute lernen? Und das leiten wir mit unseren Erstklässlern schon an. Und die sagen dann eben, ich möchte heute lernen, wie man das I schreibt. Und dann haben wir Lernzeit, dann treffen wir uns wieder und dann berichten die Kinder, habe ich das heute schon hinbekommen oder habe ich das noch nicht alles hinbekommen? Und da finde ich unglaublich wichtig, die Haltung zu Fehlern. Und wenn ein Kind dort berichtet, oh, das habe ich noch nicht hinbekommen, das ist ganz schwierig, ich habe die Linie nicht getroffen, dann sage ich, das ist super, dass du das sagst und das ist total toll, morgen hast du nämlich die Chance, das zu lernen. Und das ist biologisch nicht richtig, aber wir sagen, das Gehirn ist wie ein Muskel und du musst es trainieren und es wächst dann. Und das ist für die Kinder völlig klar und es ist überhaupt kein Problem, Fehler zu machen. Und wenn ich anfangen würde, da plötzlich Noten zu geben, dann wäre alles, was ich vorher sage, nämlich du kannst nur aus Fehlern lernen, nur wenn wir Fehler machen, dann lernen wir etwas. Und das ist richtig toll. Dann würde das ja ad absurdum geführt, denn jetzt machst du einen Fehler, also schreibe ich eine 5 drunter. Das geht ja überhaupt nicht.
Aber spätestens ab der 9. Klasse ist dann Schluss mit der Notenabstinenz, ne?
Ja, leider. Also ich verstehe, was Frau Lind-Litzing sagt. Es geht aber ja immer sehr darum, was macht die Note am Schluss mit dem, oder der Abschluss mit einem weiteren Berufsweg. Also ich brauche eine Note am Ende, um dann aufs Gymnasium gehen zu können, oder ich brauche eine Note am Ende, um an die Uni gehen zu können.
Damit die Uni auch weiß, damit die Uni ja weiß sozusagen, welche Leistung ich da erbracht habe in der Schule, ne? Oder der Arbeitgeber zum Beispiel.
Aber das wissen Sie ja eigentlich tatsächlich nicht durch die Note. Also das wurde ja auch jetzt schon mehrfach berichtet, dass eben es ja auch Untersuchungen gibt, dass Noten eben gar nicht aussagen, was Kinder können oder was Jugendliche, was junge Erwachsene können. Und vorhin wurde gesagt, dass es eine gute Möglichkeit ist, die Abiturnote, und dann gibt es eine Prognose, die man im Studium ist. Und mein Abitur war richtig schlecht. Und im Studium hatte ich dann auch eine 1,3, 1,4 am Ende, glaube ich. Und das sagt eben nicht in allen Fällen was aus, sondern es geht immer um Sinnhaftigkeit, dass ich verstehe, warum ich das tue. Und ich finde, das versuchen wir in unserer Schule eben ganz deutlich den Kindern immer zu sagen, du bist in der Schule, um zu lernen, nicht um zu können. Und die Beziehung der Lehrkräfte zu den Kindern ändert sich ja auch. Wenn ich nicht der Bewertende bin, der dann am Ende sagt, tja, gehabt, jetzt hast du eine 5, sondern wenn ich Verantwortung für den Lernprozess meiner Kinder übernehme mit ihnen zusammen, dann ist das ja was ganz anderes. Die Lernfreude soll erhalten werden. Das wäre eben für uns das Allerwichtigste.
Ich glaube, diese Botschaft ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße an Ihre Kinder in der Schule. Spätestens am Montag ist ja wieder großes Hallo, vermute ich mal.
Nein, wir haben Ferien.
Sie haben Ferien? Nee, gerade wollte ich sagen, das sind vielleicht Oktoberferien, so sieht's aus. Das heißt, Sie machen dann frei? Was macht man als Schulleiterin in den Ferien?
Man bereitet tatsächlich die Konferenzen vor, man bereitet die weiteren Portfolios vor. Die Lernportfolios müssen wir wieder ein bisschen erweitert und ein bisschen geschärft werden, solche Dinge.
Was empfehlen Sie Ihren Kindern? Was sollen die am besten in den Ferien machen?
Ausspannen und lesen.
Und nicht bewertet werden.
Auf gar keinen Fall. Einfach nur aus Spaß lesen.
Ja, lesen ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Auch das hören wir immer wieder, dass immer weniger gelesen wird. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Ja, ne? Das ist auch nochmal.
Wir arbeiten hart dagegen.
Noch eine weitere Herausforderung. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße. Dann am übernächsten Montag allerspätestens auch an Ihre Kinder bitte in der Schule.
Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank. Viele Grüße nach Wolfsburg. Anja Weidkamp war das, also dort Schulleiterin. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn es um die Objektivität, die mögliche, womögliche Objektivität oder Subjektivität von Lehrenden, also von Lehrerinnen und Lehrern geht und wie sie Noten vergeben, dann schreibt uns hier auch jemand aus Niedersachsen: Meine Tochter besucht ein Gymnasium und ich kann eigentlich nur über die Notenvergabe der Lehrer lachen. In der 7. Klasse hat sie in Mathe eine 4 und eine 3 geschrieben. Zum zweiten Halbjahr gab es einen Lehrerwechsel und sie hat eine 2 und manchmal sogar auch eine 1 geschrieben. Normalerweise werden die Kinder in unserem Gymnasium in beiden Jahrgängen 7 und 8 von denselben Lehrern unterrichtet, aber aufgrund des Lehrermangels gibt es selbst in einem halben Schuljahr immer wieder Lehrerwechsel. Und sie kritisierte also auch die Unterschiedlichkeit der Bewertungen durch unterschiedliche Lehrer, Susanne Lind-Klitzing. Also klar, auch Lehrer sind keine Bewertungsmaschinen, sondern sind Menschen und Individuen. Inwieweit können sich da Schülerinnen und Schüler drauf verlassen?
Also ich glaube, dass Lehrkräfte ihr Bestes tun können und müssen. Es gibt keine Garantie. Und es ist das Plädoyer eben tatsächlich für eine fehlerbewusste und reflektierte Notengebung. Also einerseits reflektiert im Sinne des Noten ein wertvolles Instrument sein können und auch als Orientierung und Ansporn verstanden werden können. Andererseits fehlerbewusst. Wir wissen zum Beispiel um so etwas wie Halo-Effekte oder Reihenfolgeneffekte.
Was sind Halo-Effekte?
Das heißt, dass bei einem Halo-Effekt eine bestimmte Eigenschaft eines Schülers so überstrahlend, so bedeutsam ist, dass andere Dinge sozusagen überstrahlt werden und dann möglicherweise positivere Urteile Vorurteile zustande kommen. Oder es gibt Reihenfolgeneffekte. Wenn ich beispielsweise Lernportfolios oder Klausuren oder was auch immer korrigiere und ich habe dann eine Arbeit, die sozusagen nach einer sehr guten Arbeit eben zu bewerten ist, dann kann es da zu Verzerrungen kommen. Und genau das müssen wir wissen und genau dem müssen und können wir entgegenarbeiten, beispielsweise indem man eben einen klaren Erwartungshorizont aufbaut, was eben tatsächlich gewusst bzw. erbracht werden soll. Und das ist dann das relevante Kriterium und nicht, wen ich gerade zufällig vorher bewertet habe. Das ist auch eine Aufgabe in der Lehrerbildung. Von daher würde ich sagen, es ist eher die Frage wieder danach, wie mit Noten umgegangen wird, wie fehlerbewusst und reflektiert und nicht ein Plädoyer gegen Noten.
Es ruft uns an Dirk Keller aus Saarbrücken. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen mit den Noten?
Ja, die Noten, denke ich mal, weil wir universell einsetzbare Menschen erzeugen wollen in den Schulen, beziehungsweise das Wissen dazu vermitteln wollen. Und das geht nur unter Druck eben mit Noten. Niemand versucht herauszufinden, welche Talente denn nun in den Kindern stecken. Die Eltern nehmen sich die Zeit nicht oder haben sie nicht und die Lehrer fühlen sich nicht zuständig oder sind vollkommen überfordert wegen des Personalmangels. Insofern laufen so viele Kinder ins Leere und irgendwie werden ihnen Dinge aufgezwungen, die sie nicht können, wozu sie nicht befähigt werden, wären von ihrer Eigenheit her. Und wenn man sie entzünden könnte für etwas, was sie wirklich interessiert, bräuchte es keine Noten, weil jemand, der für etwas brennt, auch ein Kind, gibt sich mit nichts weniger zufrieden als mit der absoluten Vollkommenheit und versucht, diese zu erreichen, koste es, was es wolle. Das heißt, es bräuchte keine Noten, wenn die Kinder das lernen, machen, was sie wollten. Das wäre nur, Kinder können das ja nicht wissen. Man muss sie heranführen. Und dazu wäre es gut, dass es ihnen gefällt, was man ihnen da anbietet. Und das ist in den Schulen ja wohl eher nicht der Fall.
Wie war es bei Ihnen? Also meine Kollegen haben mir gesagt, Sie sind 67, also die Schulzeit ist ja schon ein bisschen vorbei. Wie war das bei Ihnen damals in der Schule? Ist ja schon eine Weile her.
Ja, in meiner Schule gab es, also bei mir in der Schule gab es noch Schönschreiben, Kunst und also noch viele geistige Dinge, die heute eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Die sind weggespart worden.
Wie war es mit den Zensuren damals? Wie war es mit den Noten, mit den Zensuren? Hat sie das angespornt oder gestresst als Schüler?
Ich sag mal so, ich war mit dem Rest meines Lebens so beschäftigt, dass die Noten, und meine Eltern legten auf die Noten jetzt auch nicht unbedingt den Riesenwert, obwohl sie darauf achteten, aber also meine Eltern zumindest haben mich mit den Noten nicht drangsaliert oder so. Sie haben mehr so die Meinung vertreten, du wirst das irgendwie hinkriegen, gib dir nur ein bisschen Mühe, dann klappt das schon. Wenn meine Note mal schlecht war, dann haben sie mich in den Arm genommen und gesagt, das brauchst du vielleicht Hilfe, sollen wir dir Unterricht oder so irgendwas. Also sie versuchten mir zu helfen und nicht mich zu tadeln.
Dirk Keller in Saarbrücken, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße, Dankeschön.
Ja, gerne, schönen Tag noch.
Danke, ebenso. Also Susanne Link-Litzing, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber es gibt jetzt nicht allzu viele Befürworter von Noten hier in dieser Sendung. Das mag jetzt vielleicht auch ein statistischer Zufall sein, aber die Mehrheit, das hören wir aus den E-Mails, aus den Anrufen, tatsächlich ist sehr kritisch, was Zensuren angeht, was Noten generell angeht. Wie erklären Sie sich eigentlich diese Unzufriedenheit?
Wie erkläre ich mir das? Also was ich häufig feststelle, ist auch im Rückblick auf die Schule, auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden, dass die in ihrer Erinnerung im Wesentlichen negative Dinge behalten und die eben auch als ihr Erleben von Schule berichten. Jetzt ist das auch immer etwas, was ich mit meiner besten Freundin erlebe, mit der ich seit der Grundschule zusammen war und neben der ich gesessen habe. Und wir sind in den Leistungen gar nicht viel auseinander. Aber mein Erleben von Schule war eben tatsächlich ein ganz anderes. Also es gab ein breites Spektrum an Fächern, an Inhalten, die ich kennenlernen konnte. Ich konnte tatsächlich gucken, was gefällt mir nicht. Natürlich gibt es dann auch eine entsprechende Rückmeldung und die Noten waren unterschiedlich. Und das entspricht aber ja auch dem, wofür ich die ganze Zeit plädiere. Noten sagen nicht sozusagen, was der Wert eines Menschen ist und müssen auch nicht in einer solch überdimensionierten, mit einer solch überdimensionierten Bedeutsamkeit versehen werden. Sie sind ein bestimmtes Rückmeldeinstrument, was eine gewisse Vergleichbarkeit leistet, was leicht zu verstehen ist. Und der gute Umgang damit ist eigentlich auch der, den der letzte Hörer jetzt gerade sagte, dass die Eltern mit ihm eben als Kind umgegangen sind und im Prinzip unabhängig davon, ob er jetzt gute oder schlechte Noten hatte. Wenn er schlechte Noten hatte, haben sie ihn getröstet. Wenn er gute Noten hatte, haben sie es zur Kenntnis genommen. Das heißt, es ist ein Faktor sozusagen im Leben, aber nicht ein überdimensionierter, der über allem steht und den man insbesondere dann abstrafen müsste, wenn die Noten eben nicht so gut sind. Also von daher glaube ich, dass was Negatives damit verbunden wird, wird häufiger erinnert als eben auch das Positive. Und für mich kann ich nur sagen, beispielsweise, ich habe immer sehr gerne Deutsch als Unterrichtsfach gehabt und habe natürlich auch gute Noten gehabt, aber eben auch zwischendurch schlechte, die eine konkrete Rückmeldung gegeben haben, dass ich beispielsweise den roten Faden verloren hätte oder ähnliches. Also mich hat das eher motiviert in der Selbsteinschätzung, im Guten wie im Schlechten, um mit diesen guten und schlechten Rückmeldungen meinen Weg ins Leben zu gehen.
Elke Bayer ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen oder guten Tag inzwischen auch schon.
Ja. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich noch dazukommen darf. Ich habe eine Lehrerinnenausbildung auch und ich habe auch an einer Hochschule gearbeitet, habe Menschen ausgebildet, habe aber auch ganz viel eigene Kindererfahrungen im Freundeskreis. Und ich will sagen, dass sozusagen, wenn das Schulsystem so wäre, wie viele Menschen es beschrieben haben, es eigentlich egal ist, ob wir Noten kriegen oder nicht. Wenn die Menschen wirklich um die Inhalte und die Kinder bemüht wären. Ein Beispiel, eine 5 hatte meine Tochter, sie hat überhaupt nicht verstanden, was sie falsch gemacht hat. Ich musste mich hinsetzen und die Klausuren alle mit ihr nacharbeiten, um zu gucken, wo hast du noch Punkte, wo du sozusagen etwas lernen möchtest. Und ein Junge aus dem Freundeskreis, der an einer normalen Schule war mit Noten, der anfing zu lügen, der Angst hatte, der alles versteckt hat, der Angstfaktor, der durch Noten ausgelöst wird, konnte bei ihm aufgelöst werden, als er zur Waldorfschule gewechselt ist und jetzt ein Zeugnis bekommen hat, in Anführungsstrichen, dass er gesehen wird. Und dann gab es einen ersten Satz, wo stand, in seiner Nähe sind andere Kinder glücklich. Und er hat seine Mutter gefragt, meinen die Lehrer das zynisch, Mama? Weil er diesen Zynismus in der Schule erlebt hat über Noten und Abwertung. Also das wollte ich noch gerne beitragen.
Ja, und Sie als Lehrerin selbst, Sie waren ja Lehrerin, ab einem bestimmten Punkt muss man dann ja Noten vergeben. Das heißt, Sie hatten dann auch schlechtes Gewissen dabei, Noten zu vergeben?
Ich wollte auch an Schulen, wo das nicht möglich, also wo keine Noten vergeben werden, weil an Hochschulen lernt man ja auch gar nicht, was das bedeutet, Noten zu geben. Es ist eine total individuelle Lebensgeschichte, wie die Vorrednerin auch gesprochen hat. Also wir geben Noten aus unserem eigenen Erleben heraus. Und das ist ja nichts Neutrales, überhaupt nicht. Habe ich eine gute Schulerfahrung gemacht, habe ich eine schlechte Schulerfahrung gemacht. Und ich halte Noten für kein gutes Instrument. Und wir brauchen heutzutage völlig andere Schulen und gar kein Notensystem, sondern wirklich die Talente, die verloren gehen, das macht mich so traurig, wenn ich das sehe, wirklich bei Kindern. Also würde ich den Vorrednern allen Mut machen, weiter dafür einzustehen, dass wir für unsere Kinder und ihre Talente gehen und uns selber auch ein bisschen heilen dabei mit unseren eigenen Schulerfahrungen.
Elke Bayer in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Danke auch.
Danke, viele Grüße. Und ich freue mich über eine E-Mail von Jana Mattea, sie ist 9 Jahre alt. Schreibt uns eine E-Mail. Ich sehe ein großes Lächeln über dem Gesicht von Björn Nölte, der sich da sehr freut drüber. Fräulein Klitzing, auch ich unterstelle mal, dass auch Sie jetzt gerade Strahlen in den Augen haben. Dass uns Jana Mattea schreibt, 9 Jahre alt, und sie schreibt den schönen Satz, ich bin ein Kind und finde es besser mit Noten. Weil es sonst nur eine Beurteilung gibt über einen selber und das für Kinder in meinem Alter nicht so gut ist, also für das Kind selber. Eltern hilft es vielleicht, aber es gibt auch viel mehr Diskussionen mit den Eltern und so weiter. Ich versuche gerade hier die E-Mail, die ist ein bisschen länglich, aber das kriegen wir gleich hin. In der weiterführenden Schule finde ich es besser mit Beurteilung, weil man dann älter und reifer ist und dann auch besser davon lernen kann, was man besser machen kann, als wenn da nur die Zahl von der Note steht. Sie geht in eine Ganztagsschule in Wadgassen, ich habe schnell mal nachgeschaut, das ist im Saarland, in die Klasse 4 und hat Noten. Meine Mama ist da sehr entspannt. Also, Noten vielleicht sogar eher, ich verstehe es so richtig, eher sogar in der Grundschule und später weniger, weil man dann sozusagen, wenn man älter ist, besser begreift, vielleicht mit anderen Kriterien besser umgehen kann. Björn Nölte, Sie gucken gerade sehr überrascht.
Nö, ich freue mich.
Setzt sich ein Kind für Noten ein, ja, und zwar in der Grundschule.
Passiert ganz oft. Wenn Sie, Frohling Klitzing hat es ja auch zitiert, wenn man mit Schülerinnen spricht, dann setzen sie sich sehr oft in der Mehrzahl, deswegen wundere ich mich auch über die Diskussion, für Noten ein. Also mir zeigt toll, Jana, dass du schreibst mit 9 Jahren, großartig, zeigt schon, dass da auch viel in Elternhaus und in Schule richtig gelaufen ist, wenn ein Kind sich hier so beteiligt. Also wir müssen mit den Kindern auch viel mehr sprechen, das zeigt es für mich. Also dialogische Struktur. Aber ich würde, ich kann das natürlich auch verstehen, dass ein Kind, was jetzt auch positive Erfahrungen macht und andere Dinge nicht kennenlernt, sich dann auch für Noten einsetzt, das ist nicht so unüblich. Deswegen habe ich vorhin die Schülerinnen auch zitiert und die kam ja auch viel zur Sprache in der Sendung, die jetzt verschiedene Systeme kennen. Da hat man dann oft differenziertere andere Antworten, aber wenn Kinder und Jugendliche das nicht kennen, dann denken sie, mit der Abschaffung von Noten geht ganz großes Chaos einher oder da passieren ganz schlimme Dinge und deswegen äußern sich viele Schülerinnen und Schüler auch für Noten.
Benedikt Sindermann in Berlin, schönen guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, ja, schön, dass Sie ankommen.
Ja, Ihre Tochter ist auch für Noten.
Ja, also ist, ich bin Baujahr 65, wir waren junge Eltern, hatten sie auf eine Waldorfschule getan, weil sie eben wollten, dass sie auch individuell gesehen wird. Das kam ja auch zur Sprache. Wir waren beide Studenten, hatten nicht viel Geld, also es war schon nicht so einfach, das Geld zusammenzubekommen. Ja, und sie hatte ein Problem in der Waldorfschule, erstaunlicherweise, dass sie mit Autoritäten irgendwie, sie hat grundsätzlich, es wurde irgendwie in dieser Waldorfschule seltsamerweise erwartet, dass man Erwachsenen grundsätzlich Respekt entgegenbringt, ja. Und jedes Mal, und ich finde es eigentlich schön, wenn sich ein Erwachsener das erstmal verdienen muss, indem er vernünftige Dinge sagt und wie auch immer. Jedenfalls war eigentlich eine gute Schülerin und jedes Mal kam bei den Besprechung dann irgendwie die Kritik immer, also es wurde dann ja schon auch also in irgendeiner Form eine Beurteilung abgegeben und zwar war das bei ihr dann immer negativ, weil sie halt ein bisschen rebellischen Geist vielleicht hatte und einfach nicht grundsätzlich, also sie musste überzeugt werden, was ich super finde, ja. Und dann konnte sie endlich aufs Gymnasium, hat also aus freien Stücken, also wir haben sie, weil wir dachten, es ist gut für unsere Tochter, ebenso individuell behandelt zu werden, nicht mit Noten belästigt zu werden und so weiter. Sie hat sich dann wirklich gefreut, dann ist sie auf ein normales Gymnasium gekommen und hat endlich ihre guten Noten bekommen. Und diese Diskussion von wegen Autorität hängt ja oft auch gerade jetzt bei diesen Waldorfschulen an Lehrer. Da hat man einen Klassenlehrer, der hat viel, viel mehr Einfluss als bei einer normalen Schule. Also es hängt eben auch sehr viel an individuellen Lehrern und so. Und das kann eben auch ohne Noten der Fall sein. Und eins wollte ich aus meiner Erfahrung noch sagen. Ein Hörer hat irgendwie gesagt, dass seine Noten irgendwie besser geworden sind, die Noten des Kindes irgendwie besser geworden waren, weil der Lehrerwechsel war. Bei mir war das so, es wurde dann vermutet, dass die Lehrer irgendwie unterschiedlich beurteilen. Nein, bei mir war das so, bei manchen Lehrern war ich besser als bei anderen und ich hätte mich sehr gefreut, wenn man auch den Lehrer mitwählen konnte, nicht nur das Fach. So, jetzt habe ich 2 Sachen in die geworfen. Entschuldigung, jetzt erstmal fertig.
Über beide Generationen hinweg. Ich danke Ihnen sehr. Ja. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderung. Viele Grüße auch an Ihre Tochter und natürlich auch an Sie und schönes Wochenende. Benedikt Sindermann in Berlin. Okay, Dankeschön. Danke. Okay. Dankeschön. Also wir haben es gehört, tatsächlich auch nochmal ein paar Stimmen tatsächlich für Noten, gerade auch aus Kinder- und Jugendlichen-Sicht. Also die Debatte bleibt uns erhalten, ganz sicher in den nächsten Jahren, vermutlich auch Jahrzehnten, nehme nämlich die Frage tatsächlich, welche Rolle sollten Noten, sollten Zensuren spielen in der Schule? Das haben wir besprochen mit Susanne Lynn-Klitzing. Sie ist Lehrerin, Erziehungswissenschaftlerin, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Ich glaube, wir hatten eine sehr differenzierte Diskussion, über die ich mich sehr gefreut habe und die an anderer Stelle sicherlich auch noch weitergeführt werden kann. Und danke Ihnen dafür, dass Sie bei uns waren und Ihre Position, die ja eher für Noten ist, nochmal dargestellt haben. Danke.
Sehr gerne. Entscheidend ist, wie wir mit Noten umgehen.
Ich glaube, das wäre vielleicht eine Botschaft, die auch Björn Nölte zumindest für eine Übergangszeit, der ist der Schulreferent der Evangelischen Schulstiftung in Berlin, mit unterschreiben könnte, denn so schnell Noten abschaffen, auch wenn man es will, auch wenn es vielleicht sogar etwas Gutes wäre, ich glaube, so schnell geht's nicht. Danke, Björn Nölte.
Ich bleib dran.
hatte ich mir schon gedacht. Danke. Danke auch an Sie für Ihre Zeit. Und Sie können unsere Sendung hören, natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Natürlich aber auch in unserer Deutschlandfunk-App, empfehle ich sowieso. Oder auch ganz regulär als Podcast.